come the pain!
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Grüezi miteinander!
Willkommen bei den Bewegtbild-Bastarden.
Sie.
Ah, falsche Intro, scheiße.
Ja, komm mal.
Ah, müssen wir doch
Rewind.
Müssen wir doch so eine scheiß Banausen-Episode aufnehmen. Ich habe mich so gefreut auf die Bastard-Episode.
Ja, Mann.
Jetzt müssen wir wieder so kreuz und quer dieses unsortierte Durcheinander eines Filmpodcasts müssen wir dann doch machen.
Lass uns doch einfach dabei bleiben, dass wir uns jetzt Bewegtbild nennen.
Ja? Einfach ja,
scheißegal, ob Banause oder Bastard. Ja? Können wir alles in den Topf schmeißen.
Wir sind alle eine Familie.
Weil ich habe sowieso hier Cross-Reference dabei.
Ja, heute lustige Episode am Freitag im Dave Guest Doppel.
Hammer.
Ich bedienen wir heute. Ja. Murmel. Bedienen wir heute euren Geschmack. Die Supporter sind schon in den Genuss gekommen dieser Konstellation. Da war Lee sogar noch dabei. Aber jetzt hier, wenn es in die Freitagsepisode geht, da klingt sich der Feine heraus. Sagt, da macht mal ihr beide.
Ja.
Demnächst gibt es, glaube ich, wieder eine Episode mit Dennis und Lee. Und mal so, wisst ihr ja Bescheid. Man wechselt mit den Bastarden. Je nachdem, wer sich da anbietet und wer da Bock drauf hat.
Ja.
So sieht's aus. So, hast du noch irgendwas im Vorgeplänkel, was du auf dem Herzen hast? Du bist ja
nur wirklich nochmal sicher, jetzt die halber die Frage, möchtest du mit mir diese Episode bis zum Ende aufnehmen, ja oder nein? Weil war ja schon ein bisschen Fremdschämgefühl, glaube ich, dabei.
Ja, nein, vielleicht und so hätte ich in jedem Zweifel würde ich mir wahrscheinlich immer vielleicht ankreuzen. Um mir irgendwelche Sachen noch offen zu halten, aber zur Not kann ich auch ausklingen. Okay. Also vielleicht.
Mhm.
Ist okay?
Kann ich mit leben.
Kannst du leben mit einem vielleicht?
Na klar.
Also könnte sein, dass jederzeit hier abhaue.
Ich bin ein freiheitsliebender Mensch, von daher akzeptiere ich auch jede andere Meinung.
Du schließt dann einfach ab und machst alles aus.
Ich gucke einfach, was du für Filme mitgebracht hast und rezensiere die einfach.
Ach so, ja, ich kann dir meinen Blog da lassen, meinen nagelneuen sechsten Blog, der heute angekickt worden ist. Den kann ich dir da lassen.
Das ist einfach der sechste Rezensionsblog, den du jetzt angekritzelt hast, ja? Krass.
Das ist der sechste.
Und
guck mal, ich mit meinen Neurosen. Habe ich natürlich auch in einer großen Sechs.
Ja, cool.
Sechsteiner Ecke natürlich gleich tituliert.
Dokumentarisch top, auf jeden Fall. Und sag mal, kommt es vor, dass du Seiten rausreißt, weil du dann eine Rezension angefangen hast, wo du sagst, nee, komm, scheiße, durchstreichen bringt auch nicht so viel. Ich reiß die komplette Seite raus.
Nee, da gibt es keinen Grund für, weil ich fertige hier keinen Text vor, den ich dann vorlese. Mhm. Sondern in den Notizen steht ja zum Beispiel der Cast, der Regisseur, wer den Film gemacht hat, dann so 1, 2, 3 Funfacts, dass ich die nicht vergesse, so als Stichpunkte. Und dann vielleicht, was die Handlung angeht, so ein paar Eckpunkte. Mhm. Aber ich formuliere das ja dann schon irgendwie freestyle-mäßig live am Mikrofon, beziehungsweise fügt das dann so, also cool. So, webt das dann zu einer Rezension. Insofern, das sind ja alles mehr so Fakten, die hier stehen. Also gibt es da keinen Grund, die Seite rauszureißen oder das zu korrigieren.
Okay, cool.
Es sei denn, ich hätte mich zwei nochmal verschrieben.
Also ich hätte zwei positive Aspekte raus. A, merkt man dir deine Hip-Hop-Herkunft an. Bist einfach Freestyle, im Freestyle fit. Ja?
Voll, ja.
Und du bist gegen Zensur.
Das auch, ja. Stimmt, ja. Ja, alles beides meine Hip-Hop-Wurzeln.
Sehr gut.
Definitiv. So, jetzt haben wir gesagt, jetzt ist ja ein bisschen hier Larifari angebrochen, das ist scheißegal, wer anfängt. Wir machen das so nach Lust und Laune, wer gerade Bock hat.
Ey, bring gerne alle drei hintereinander.
Ich soll alle drei hintereinander bringen, okay. Da kann ich aber wirklich abhauen. Da hätte ich ja meinen Teil getan, oder? Also, das ist dann so, ja. Das ist dann so, wenn
aha,
wenn
ich mich so interessiert bist du also an den Filmen, die ich mitbringe.
Nee, aber kann ich ja nachhören dann. Mhm. Je nachdem, wo ich Bock habe, den zu hören oder auf der Wiese oder so. Das kann ich mir ja dann anhören nachträglich, was du so
vielleicht hast du jetzt zu protestieren, weil ich einen Film mitgebracht habe, den du vielleicht auch kennst. Nein, ich tease was an.
Mhm.
Wahrscheinlich werde ich den aber als letzten Film bringen. Ja, ich habe mich auch nicht im Vorfeld so festgelegt, welche Reihenfolge. Aber da können wir noch ein bisschen zusammenquatschen, nämlich.
Oh.
Ja.
Also, du willst diesen Podcast schon als Diskurs aufziehen, ja, so als Konversation, als Unterhaltung.
Bitte.
Ich weiß nicht, ist ungewohnt für mich. Normalerweise bin ich ja mit Lee auf. Deswegen jetzt mal so ein bisschen Neuerfahrung, aber ich bin ja offen für Neues. Swinger Party, ole, ole. Und zudem hast du ja verraten, weil wir haben ja davor die Support-Episode aufgenommen mit Lee zusammen, wo Dave dabei war. Und du hast gesagt, dass deine vier Projekte, eins nämlich in der Support-Episode und jetzt die drei, die jetzt folgen, haben eine Parallele.
Die haben eine Gemeinsamkeit.
Die haben eine Gemeinsamkeit. Ja, alleine schon deswegen muss ich ja aufmerksam zuhören, um die Gemeinsamkeit rauszufinden, weil nach einem Film kann ich das ja noch nicht wirklich wissen.
Er ist schon sehr allgemein, aber ist mir dann halt auch dann nach den Notizen aufgefallen. Aha, okay, stimmt.
Ist mir auch schon mal aufgefallen, dass ich bei den Notizen dann dachte, okay, ach krass, hier hast du den Zusammenhang, ist ganz witzig. Ja, wer soll anfangen?
Ich kann gerne anfangen.
Dann, bitteschön.
In Bastard Episode Numero, wo haben wir sind? 21, ja, hatten wir Conny, den du auch kennst.
Na klar.
Zu Gast in
bei den Ausploitation.
Ausploitation, ganz genau. Und da haben sich ja positive Abgründe aufgetan, weil da einiges in dieser richtig coolen Doku, ja, Not Quite Hollywood von Mark Hartley, du kennst ja auf jeden Fall Electric Boogaloo von ihm, der Film über die Canon-Films, einfach mal fucking, ich weiß nicht mehr wie viele, ja, unglaublich viele, Dutzende Ausploitation Klassiker kurz gezeigt wurden, darüber gesprochen wurde. Quentin Tarantino war ja auch wieder mit dabei. Und das hat irgendwie mein Interesse geweckt, so diesen Bereich mir zu erschließen. Ja, hab da mittlerweile knapp 30 Filme, glaube ich, gesehen. Gut, mit die alten eingeschlossen, die ich von damals kannte. Auch natürlich wird ein Mad Max da referenziert. Ja, aber einen solchen Film habe ich mitgebracht.
Okay.
Den ich nämlich
etwas aus der australischen Filmlandschaft.
Ja. Yeah. Mhm. Und zwar 1972 abgedreht, aber als Produktionsjahr steht das Jahr 1973.
Ein ausgezeichnetes auf IMDb. Jahr, wie ich sagen würde.
Ein richtig guter Jahrgang. Night of Fear. Mhm. Hast du mal von dem Film gehört?
Gibt es da einen deutschen Titel, der mir vielleicht geläufiger sein könnte?
Ist auch dem Original gleich blieb. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Synchronisation gibt. Ich glaube nicht.
Nee, sag mir erstmal nichts, aber klingt natürlich sehr
also
nach einem Titel, den du schon tausendmal gehört hast.
Ja, voll. Voll. Ganz interessant. Vorspann kommt zwischendurch, nicht gleich am Anfang. Da sieht man erstmal groß Fright. Mhm. Fright war vielleicht auch schon anderweitig belegt. Ja. Auf jeden Fall wird dieser Titel Fright auseinandergerissen und dann taucht dann eben sehr prominent Night of Fear auf. Und hat dann im Zuge der Recherche geguckt, okay, wer hat Regie geführt? Terry Bogue hatte mir erstmal nichts gesagt, habe dann mal gesehen, okay, die hat auch einen dieser weiteren Filme gemacht, die in dieser Ausploitation-Doku rankommen. Und zwar Die Nacht der Apokalypse, ja, da gibt's einen deutschen Titel aus dem Jahre 1981, also 8 Jahre später.
Okay.
Im Original Lady Stay Dead. Und den hatte ich halt davor schon gesehen und fand den gar nicht so schlecht, deswegen war ich umso gespannter. Quatsch, habe ich ja schon gesehen. Rückblickend ganz interessant, dass der eben den hier auch gemacht hat, weil da gibt's ein paar Parallelen. Also wenn ja man einen von den beiden geguckt hat, dann ihr zufällig, dann könnt ihr euch durchaus auch den anderen Film entsprechend angucken.
Mhm.
Genau, ich starte mal in die Handlung, weil die ist auch echt überschaubar. Man sieht da am Anfang sehr idyllisch eine Frau im australischen Outback, aber nicht so Wüsten-Outback, sondern halt eher schon auch grünes Outback auf ihrem schönen Pferd reiten.
Mhm.
Chillt sich dann in diese schöne Landschaft, betrachtet sie und man sieht dann Mann in irgendwelchen Arbeitsklamotten da in dieser Idylle heimlich anstiefeln kommen und verscheucht erstmal das Pferd. Ja. Frau kriegt's mit, versucht das Pferd irgendwie einzufangen. Er steppt wieder in seine schon auch sehr im australischen Outback gelegenen Hillbilly-Hütte, also alles ein bisschen einfacher, ein bisschen schon runtergerockt, ja. Okay. Man sieht auch erstmal nicht sein Gesicht und wie er halt seine Flinte bereit macht, um dann aus dem australischen Busch sie so ins Korn, nicht aufs Korn, sondern ins Korn zu nehmen. Korn und Kimme.
Von welcher Flinte reden wir? Von einer Waffe?
Ja, ganz genau.
Okay.
Und sie kriegt das Pferd nicht und also irrt da irgendwie auch umher und stößt dann halt auf seine komische Bude. Und da lauert er ihr dann auf.
So. Das ist ja Wolf Creek oder was?
Ich sag's dir, die australischen Filme, die Horrorfilme und das war dann so der Einleiter für diese, man sagt so New Wave of Australian Horror Filme, da gibt's mehrere, die in den 70ern dann rauskamen, das war so der Beginn davon. Und baut am Anfang halt schon eine ganz coole Atmosphäre auf, weil eben schon ziemlich dreckig, so seine Bude, man sieht dann auch, der hat da irgendwelche komischen Viecher, die er da hütet, so eine Ratte hat er in so einem Vogelhaus eben eingebunkert und holt die halt ab und zu mal raus. Also der ist schon sehr, sehr creepy. Und ja, sie nimmt er dann auch gefangen und dann kommt eben dieser besagte Vorspann und dann gibt's einen Sprung zur Hauptdarstellerin, die in dem Film einfach nur The Woman heißt. Mhm. Gespielt von Carla Hogewin. So, Hogewin. Also niederländische Abstammung. Auch jetzt nicht die bekannteste. Bis dato dann auch nur ein paar Fernsehfilme gemacht, die, wie gesagt, The Woman spielt und da in Sydney angesiedelt ist und sich auf dem Weg irgendwohin befindet und dann eben raus aus Sydney fährt. Und in dem Moment, achso, der Typ, den man da sieht, den offensichtlichen Triebtäter, das ist, der hat einen Credit als The Man.
The Man, okay. The Man or The Woman.
Genau. Einfach The Woman fährt aber alleine mit dem Auto, da nur 14 Meilen von Sydney entfernt, aber immerhin schon weit genug draußen, um abgelegen zu sein und nicht besonders viel unterwegs. Aber um die Kurve fahrend kommt ihr ein Truckfahrer entgegen, der hier auch bei IMDb einfach nur als The Truckie gelistet ist. Ja. Sie überrascht davon, weil sie auch jetzt nicht irgendwie gerade Linien fährt, kommt von Weg ab und zack, landet halt auf irgendeiner verlassenen Nebenstraße und somit in dem Gebiet von The Man, der da irgendwie auch schon gleich am Start ist mit seiner Axt und ihre Fensterscheiben zerhackt. Sie dann aber auch nochmal fliehen kann und so nimmt das ganze Ding halt seinen Lauf. Ja? Also klassisches Horror-Thema. Mit einem Typen, der einfach Jagd auf Frauen hier macht.
Ich meine, ich hatte ja in der Support-Episode vom letzten Sonntag, hatten wir in dieser Konstellation die griechische Filmlandschaft ein bisschen analysiert. Mhm. Und so langsam könnte man vermuten, dass sie ein bisschen anders ticken als der Rest Europas.
Ja.
Und was Australien angeht, frage ich mich jetzt auch nach all diesen Filmen, ob die auch schon mal gute Laune-Kino gemacht haben. Oder Filme außerhalb von Mad Max und keine Ahnung, diesen Wolf Creek und wie die alle heißen.
Voll, Alter.
Wo es halt nicht um Leichen geht, die irgendwo gefunden worden sind, um komische, freakige Typen. Ja. Wir hatten ja auch diesen etwas debilen Typen, der bei seiner Mutter groß geworden ist, hatten wir bei Yahi Filme vorgestellt, den hatte Lee mitgebracht. Auch ein australischer Film, irgendwie, der auch in so einer Utopie spielt, weil man darf das Haus nicht verlassen, ansonsten wird man sofort verstrahlt und so, und deswegen wächst dieser Junge da in diesem mit seiner komischen Mutter und tötet Katzen und so. Also
ja, das ist
alles
schon
voll strange, Mann.
Voll. Ja, ich kenne sonst nur als anderes Beispiel, also Gegenbeispiel Australia, wo ja eigentlich Australien mit Hugh Jackman und Nicole Kidman Werbung dafür gemacht hat.
Ja, stimmt, der ist
war ja, glaube ich,
irgendwie.
Ja.
Ja, war schon sehr
aber
kitschig.
Sonst, das ist spontan nur eins der ganz wenigen Beispiele, die mir einfallen würde, was halt nicht das Klischee ist, jetzt vielleicht das falsche Wort,
ja,
aber nicht
recht.
In diese Kategorie reinfällt.
Hast du recht, der passt da nicht rein.
Ich fand die Filme, die ich nämlich auch gesehen habe, und weitestgehend halt die da in dieser Doku drin vorkommen, die sind schon irgendwie dreckig und ein bisschen, manchmal ein bisschen drüber. Und auch der Film hat hier schon ein paar krasse Gore-Szenen.
Okay. Ja,
für 72 fand ich die schon echt gut. Das Coole an dem Film ist, er geht verdammt kurz mit 54 Minuten, hat somit auch
54?
Keine Länge, genau. War nämlich geplant, dass der Pilotfilm für eine Horrorserie sein sollte, die auf ABC, also Australian Broadcasting Corporation, laufen sollte, namens Fright. Deswegen sieht man da halt in dem Vorspann eben Fright und dann reißt sich das auf und dann kommt der eigentliche Titel. Ich weiß aber nicht, was aus dieser Serie geworden ist. Ich habe da auf die Schnelle nichts gefunden und ich vermute, das wurde nicht realisiert. Dieser angedachte TV-Pilot lief dann tatsächlich auch im Kino, aber erst ein halbes Jahr nach ursprünglicher Planung, weil die australische Zensurbehörde halt so ihre Probleme 1972 mit diesem Film hatte und hat dann einen Moment gedauert, bis sie den freigegeben haben.
Mhm.
War also ein bisschen kontroverser. Was ich ziemlich gefeiert habe, ist, dass der The Man, also Norman Yim, spielt den. Den kannte ich jetzt nicht großartig. Der hatte, um Werbung für den Film zu machen, ist der in Sydney, auf den Straßen von Sydney einfach rumgelatscht und hatte so ein Brett mit Sandwiches und dann aber die Axt, die in dem Film halt vorkommt, hat er mit dem Kunstblut dran geschmiert und sich einfach über die Schulter gelegt und ist da halt durch die Straße mit den Sandwiches.
Ob ich von dem jetzt ein Sandwich nehmen würde, dann müsste ich schon sehr hungrig sein.
Ja, ja. Macht schon Sinn, dass du dein Sandwich heute bei Subways gekauft hast.
So war die Probe. Ja, keine Werbung hier.
Ja, sorry. In der Subway hast du es in einem U-Bahnhof gekauft? Bei
ja,
einem
weil,
nicht namentlich genannten Sandwich-Hersteller?
Weil der
oder?
Gemeine U-Bahnhof in Berlin wird nämlich Subway genannt. Richtig.
Jo, also man merkt natürlich, dass das ganze Ding innerhalb von 10 bis 12 Tagen so ganz im Kopf hatte der Produzent das nicht mehr, wie viele Tage es jetzt genau waren, abgedreht wurde. Der findet hier nichts neu. Ja, aber es ist ein solider, sehr solider Vertreter. Mhm. Ich hatte definitiv meinen Spaß dran. Auch fand ich es halt lustig, weil hier die Figuren in dem Film einfach keine richtigen Namen haben, sondern The Man, The Woman, The Lover, Horse Girl, das ist die Frau, die am Anfang eben auf dem Pferd natürlich reitet und
natürlich
zuerst abgemurkst wird. The Truckie, The Client, Garage Attendant. Und das war's dann auch schon. Ja, überschaubarer Cast.
Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass es unfertig war. Und nee, dass da noch Namen dazukommen
weil
sollten.
Das ist nämlich der coole Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat. In dem Film wird kein Wort gesprochen.
Ah ja, okay.
Man hört kurz mal Autoradio und wie das Wetter dann so werden soll, aber das war's dann auch schon.
Ich habe gleich zwei Filme, die so ein bisschen Parallelen aufweisen zu dem Film, den du gerade hier rezensierst.
Was denn? Jetzt schieß los.
Naja, da komme ich nachher natürlich zu.
Na gut, okay. Ich dachte, kannst du jetzt schon mal anteasern.
Nee, muss ich noch nicht anteasern, das ist ja langweilig.
Ja.
Also der nächste ist so ein bisschen, der erste, den ich jetzt bringe, ist ein bisschen in dem Fahrwasser von dem. Der passt so, der würde wahrscheinlich im gleichen Regal in der Videothek stehen. Drücken wir es mal so aus. Mhm. Und der zweite hat eine Parallele, was den inhaltlichen Teil
cool
angeht.
Naja, da bin ich ja mal gespannt.
Ja.
Zu guter Letzt würde ich noch erwähnen wollen, dass für die australische DVD von Umbrella ein Audiokommentar gesprochen wurde. Ja, neben Rod Tay, dem Produzenten des Films, hat hier die Hauptdarstellerin, ich versuche es nochmal, Carla Hogewien.
Die Niederländerin.
Genau. Mhm. Oder niederländische Wurzeln, hat nämlich Mark Hartley mit eingesprochen. Und ich hatte es schon erwähnt, Mark Hartley ist eben dieser Regisseur von diesen besagten Dokus, die ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Die machen Laune. Ja. Also Not Quite Hollywood, The Wild Untold Story of Exploitation von 2008.
Sorgt offensichtlich auch für Inspiration für deine Sammlung.
Ja, irgendwie mag ich sowas, weil die irgendwie, ich habe verdammt viel Hollywood-Filme in meinem Leben gesehen. Mhm. Das war mal ein bisschen was anderes, ein bisschen dreckiger. Auch erzählt die halt darüber, dass die Stunts in Hollywood zum Beispiel, das war halt alles echter. So, die sind mehr Risiken eingegangen als die Stunts. Kann man gut oder scheiße heißen. Ich finde, man sieht das ja dann oft im Film, na, was da an Risiken eingegangen wurde oder eben nicht. Gut, soll ich Bewertungen raushauen oder was?
Ja, also hat dir offensichtlich gefallen.
Ja, ich mochte den. Die IMDb-Durchschnittswertung repräsentiert es nicht so. Liegt bei 5,5, gibt keinen Metascore. Und die Letterboxd-Community ist auch nicht overwhelmed mit 3,0.
Mhm.
Wo bin ich?
Ich sage eine 7.
Damit liegst du richtig. Sehr
yay
schön.
Yay. Wollen wir mal gucken, ob den hier jemand aus der Wabe gesehen hat. Also von meinen Leuten, mit denen ich connected bin, ein einziger hat ihm 3,5 gegeben, also ist in einer ähnlichen Region wie du.
Okay.
Aber ist ja mit 2300 Logs, ist er jetzt auch eher...
Ja, das ist ein kleines Ding.
Eher skurril unterwegs,
ja,
auf jeden
voll
Fall.
Budgetmäßig habe ich noch nichts gefunden, also.
Cool.
Jo.
7 Punkte von Dave, ja, diesmal schreibe ich fleißig mit. Das ist ja tatsächlich so, dass ich das immer vergesse, wenn ich so Folgen von Dee und Lee höre oder von Dennis und Lee und dann höre ich die natürlich durch. Und dann geht es darum, die Tabelle zu bearbeiten, beziehungsweise die Folge zu bearbeiten. Und dann muss ich immer recherchieren, aus welchem Jahr, welche Filme haben die nochmal gemacht und wie viele Punkte haben die nochmal gegeben. Muss da jetzt mal nochmal reinskippen. Aber jetzt werde ich akkurat mitschreiben.
Okay. Sehr
und du schön schreibst auch mit, dass ich eine Nullrunde gemacht habe.
Hier, guck mal, schon dokumentiert.
Sehr, sehr geil. Sehr schön. So, dann kommen wir zu meiner ersten Rezension des heutigen Tages. 3 an der Zahl habe ich mitgebracht, 3 hat Dave mitgebracht. Und mein erster Film ist definitiv etwas, was in die Bewegung bastard hat. Was irgendein Bewegt-Bastard-Special passen würde, weil das ist eigentlich mehr eure Baustelle als unsere Baustelle, aber ab und zu verirrt sich ja so ein Film auch mal in unsere Player oder in unsere Streams. Und du hast ihn lustigerweise nicht gesehen, obwohl ich dir das zugetraut hätte. Dazu muss man sagen, dieser Film ist auf dem Mist von einem Los-Supporter gewachsen, ja, beziehungsweise eines Auftragssupporters, nämlich Dennis den Dritten.
Okay. Ich habe ja erst irgendwann angefangen zu loggen. Also wenn es ein neuerer Film ist, dann habe ich ihn tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe ja viel Altes noch gar nicht geloggt.
Oh, dann könnte der Event dabei gewesen sein, weil das bin ich mal gespannt, ob du ihn kennst. Mhm. Dennis der Dritte hat nämlich in seiner Zehner-Losziehung, als ich 10 Lose rausgezogen habe und Lee 10 Lose rausgezogen habe, ist dieser Film nicht bei. Dennis der Dritte ist übrigens mit 3 Filmen vertreten, deswegen versuche ich ihn bei diesen 10 Losen so gleichmäßig zu verteilen. Den hatte ich ganz am Anfang, jetzt mittig und am Ende wird Macht wahrscheinlich Sinn. Dann sein letztes Los.
Okay.
Und der hat einen Film reingeworfen, den er selber nicht kannte. Und der Film heißt The Beastmaster aus dem Jahr 1982.
Da gibt's ja eine Reihe, ne?
Da gibt's eine Reihe.
Tatsächlich kenne ich die nicht.
Du kennst gar keinen von der Reihe?
Ja.
Okay, weil es ist natürlich der erste, um den es sich hier dreht, nämlich Beastmaster, Doppelpunkt, der Befreier.
Mhm.
So heißt er auf Deutsch. Und Dennis der Dritte kannte den selbst auch nicht und ich kannte den nicht und der ist komplett an mir vorbeigegangen und deswegen ist es ganz lustig, den gesehen zu haben. Denn der Regisseur und Drehbuchautor ist niemand Geringeres als Don Coscarelli. Und das ist der Regisseur und Drehbuchautor zum Beispiel von dem Franchise Das Böse. Mhm. Kennen Horrorfans. Phantasm 4 ist definitiv auch ein Begriff. Mhm. Aber ihr kennt natürlich auch alle Babahotep.
Ja.
Wo ich lustig habe. Ja, mega Film, liebe ich auch. Demnächst kommt übrigens Baba Nosferatu.
Ach,
da arbeitet
cool.
er gerade dran. Das heißt,
ja lustig,
die Reihe wird fortgesetzt mit einem anderen Horror.
Bruce Campbell.
Mit einer anderen Horrorfigur. Ah. Ganz geil. Und das Drehbuch hat Coscarelli zusammen mit Paul Pepperman geschrieben. Der hat zu allen 4 Beastmaster-Filmen, die dann rausgekommen sind, hat er irgendwie so die Character-Credits bekommen im Vorspann. Und das Originalbuch wiederum, auf das die Figur basiert, stammt von Andrew Norton. Und wie gesagt, das ist ziemlicher Bastard-Stuff, weil
ja,
der Film schreit eigentlich Canon aus allen Poren, obwohl es kein Canon-Film ist. Aber es hätte einer sein können. Und wir haben eine kurze Essenspause zwischen den Episoden gemacht und da hast du Conan erwähnt und ich dachte nur so, Alter, okay, wie geil ist dieser Vergleich? Oder du hast über Red Sonja geredet. Da dachte ich, das ist eben die Szenerie von The Beastmaster. Und weißt du denn ungefähr, worum es geht oder was hier so, was die Hauptfigur kann?
Ich habe nur die Hauptfigur so optisch.
Optisch
auf dem Schirm, ja, das war's dann auch schon.
Also optisch, alles so diese Barbarenfilme, die damals rauskommen, ich meine, weißt du schon, in welche Richtung das geht. Das ist eigentlich auch... So wie Arnie rumgelaufen ist mit seinen Lendenschurz und so und nackten Oberkörper, ist der hier auch unterwegs. Mhm. So, dann berichte ich mal über die Handlung. Dar, der hier der Hauptcharakter in diesem Film, ist ein Königsspross. Er wird aber als Baby von seiner Familie getrennt. Die Eltern werden getötet vom bösen Max, also mit 2 A. Das ist wiederum so der Antagonist im Szenario. Das ist ein düsterer Priester. Und der ist doch dabei, dann kurz darauf in einem teuflischen Ritual dann irgendwie zu opfern als Baby. Und in letzter Sekunde wird er halt von einem Mann gerettet und dann wird er wie so sein eigener Sohn großgezogen. Wird dann im Kampf trainiert und entdeckt dann beim Aufwachsen, dass er eine besondere Gabe hat, nämlich bei einer Begegnung mit einem Bären. Er kann nämlich wortlos, also nicht nur wortlos, aber er kann auch unter anderem wortlos mit Tieren kommunizieren. Und kann die kontrollieren und kann mit denen kommunizieren und kann ihnen so Aufgaben erteilen und so eine Sachen. Und irgendwann fällt der fiese Max, also der Priester, dieser Finstere, in das Dorf ein, wo halt die Familie, die Ziehfamilie von ihm ist und die ganzen anderen Dorfbewohner und metzelt alles nieder, was sich bewegt, auch den Adoptivvater.
Mhm.
Nur da war irgendwie zu dieser Zeitpunkt nicht in diesem Dorf und überlebt das Ganze. Und dann schwört er natürlich Rache als einziger Überlebender. Und an seiner Seite bei dieser Racheaktion, dem Priester und seinen Schergen da entgegenzutreten, ist ein schwarzer Tiger, der sich ihm anschließt, ein Adler und 2 Frettchen und eine junge Sklavin namens Kiri. Und wir sehen natürlich vorher, wie er diese Tiere praktisch so rekrutiert, weil die Frettchen zum Beispiel, die während er gerade so im Treibsand gerade versinkt, retten die Frettchen irgendwie so halbwegs sein Leben. Und das eine Frettchen fällt dann in den Treibsand und er rettet dann das Leben von dem anderen Frettchen und dann sind die so ein bisschen, dann sind die Buddies. Und die Frettchen sind natürlich so ein bisschen zuständig dafür, Dinge zu klauen oder, weißt du, sich irgendwo reinzuschleichen, wo kein Mensch durchkommt und so, weißt du, es sind halt so diese wieseligen kleinen Nagetiere, die halt auch mal so, die so fiese Aufgaben machen können. Während natürlich der schwarze Tiger Eindruck macht, weißt du, und dann natürlich irgendwie Leute angreift und dann im Nahkampf natürlich sich behaupten kann an der Seite von Dar. Und der Adler, ich meine, das liegt auf der Hand, er sieht praktisch durch die Augen von dem Adler, wenn er durch die Gegend fliegt oder wenn er die Landschaft auskundschaftet oder wenn er vorausfliegt oder Alter, irgendwo.
Jetzt macht sowas von Klicker.
Und das ist so witzig. Also es ist natürlich super 80s. Und es ist ein bisschen der Videotheken-Conan.
Mhm.
Also es ist alles viel billiger und viel sleaziger. Und da, jetzt müsstest du eigentlich wissen, also du bist eigentlich der Einzige in diesem Podcast, der hier beteiligt ist, wer müsstest wissen, wer den spielt. Mark Singer spielt da.
Wer das ist, meinst du?
Ja. Weil du hast hier eigentlich seinen erfolgreichsten Credit rezensiert. Insofern müsst du eigentlich wissen, wer Mark Singer ist.
Nee, tut mir leid, Alter.
Wow.
Schlechtes Namengedächtnis einfach.
Ja, auf jeden Fall. Deine große Achillesferse, auch mal Rollennamen und Schauspielernamen durcheinander zu würfeln, kommt jetzt hier wieder zutage. Mark Singer ist natürlich die Hauptrolle bei V, die außerirdischen Besucher kommen.
Ach ja, danke schön. Ist schon ein bisschen her.
Ist schon ein bisschen her, aber ja. Er spielt praktisch die Hauptrolle in, also diese zentrale Rolle des Stars. Und der böse Priester wird gespielt von Rip Torn, der schon den Antagonisten bei Man in Black gespielt hat. Mhm. Kennt man auch in späteren Rollen. Klar. John Amos kennt man auch. Mhm. Diesen schwarzen Hühn, der hier so ein bisschen so, der sich so verbrüdert mit Dar und dann gegen den Priester antritt. Und die junge Sklavin wird gespielt von Tanya Roberts, die ja auf jeden Fall schon mal ein Bond-Girl gewesen ist. Mhm. Also definitiv in der Hinsicht auch ein Name. Und ist ja auch ganz ominös gestorben, als Corona irgendwie war in der Phase. Da kam eine Todesmeldung, dass Tanya Roberts tot ist. Die wurde dann irgendwie am Abend des gleichen Tages wurde die dann dementiert. Dann heißt sie, ist doch nicht gestorben.
Okay.
Aber am nächsten Tag dann doch wieder gestorben. Also es war irgendwie so ein Hin und Her, für tot erklärt, dann wieder nicht für tot erklärt. Ganz ominös, also ist irgendwie auch erst vor 3-4 Jahren passiert, dass die Dame dann von uns gegangen ist. Und also es war ursprünglich definitiv ein turbulenter Dreh dieses Films, weil Coscarelli ignorierte das ungeschriebene Gesetz beim Filmemachen, drehe nie mit Kindern und mit Tieren. Und die erste Szene war sofort ein Desaster, weil ein dressierter russischer Bär, der eigentlich schon für verschiedene Filmdreharbeiten irgendwie rangezogen wird, als der freigelassen worden ist für die erste Szene irgendwie mit den Schauspielern, lief der sofort amok, verletzte den Tiertrainer, weißt du, der ihn eigentlich unter Kontrolle haben sollte. Die Crew flüchtete irgendwie in Autos und sperrte sich ein und so. So fing der Film an, Alter. Der Adler selbst, weißt du, der sollte dann ab und zu mal fliegen und dann will man natürlich prächtige Aufnahmen von dem Adler in der Luft irgendwie haben. Hat auch nicht geklappt. Da hat man den Adler mit einem Heißluftballon irgendwie in die Luft geflogen und hat ihn durch so eine Falltür einfach runterfallen lassen.
Wie du das denn? Schon auf den Bären gestürzt und tot.
Ja, nee, und da musste man den Adler praktisch durch so eine Falltür, damit der endlich mal anfängt zu fliegen und so, Alter. Also so hat man den Adler irgendwie zum Fliegen gekriegt. Und die Frettchen, Kodo und Podo.
Das sollte dem Produzenten eine Lehre sein, ja? Benutzt einfach keine Tiere.
Ja, aber heute wäre es CGI, aber bei der Handlung, wie willst du das ohne Tiere machen?
Ja, klar.
Es geht ja um einen.
80ern war es ja noch ein bisschen anderes, leider.
Ja, definitiv. So, die Frettchen, die sich Kodo und Podo nennen in dem Film, die wurden von 25 Tieren gedoubelt. Das hat den einfachen Grund, du kannst Frettchen nicht wirklich irgendwas beibringen oder dressieren. Die sind viel zu eigen und viel zu stur in ihrem Kopf. Also musstest du immer so, wenn die irgendwie einen Schlüssel klauen mussten oder so, musst du natürlich da irgendwie Futter ranhängen oder mit so einem Tricks arbeiten, damit die überhaupt irgendwie machen, was sie sollen. Und genauso wenig dressierbar war die ursprüngliche Idee vom Regisseur Coscarelli. Der wollte nämlich schwarze Leoparden haben. Also einen schwarzen Leopard, der praktisch so an seiner Seite ist. Das Problem ist, Leoparden lassen sich auch nicht gut dressieren. Da gibt's halt Raubkatzen, die halt wesentlich anständiger sind und mit denen man mehr anfangen kann. Und Leoparden ist nicht cool. Und da wurde ihm ein Tiger angeboten, der auf jeden Fall sehr gut dressiert ist. Das Problem ist bloß, er wollte halt nicht einen Tiger mit Streifen, sondern er wollte halt so einen coolen schwarzen Leoparden haben.
Mhm.
Was hat man dann gemacht? Man braucht einen schwarzen Leoparden, also macht man einen schwarzen Tiger aus dem normalen Tiger und färbt ihn dann ein für den Film. Also man hat den Tiger dann praktisch gefärbt, hat die Streifen überfärbt. Wenn der Tiger dann irgendwie Wasser getrunken hat, hast du auch gemerkt, dass die Farbe so langsam abblättert um das Maul und dass die Streifen wieder zu sehen sind. Aber der schwarze Tiger hier war angemalt. Also alles sehr fragwürdig. Zur Besetzung, aber es ist natürlich ein sehr prächtiges Lebewesen, definitiv, also dieser schwarze Tiger. Man sieht auch, es ist eine ultra geile Raubkatze, also es ist super schön anzusehen. Ja, sehr prächtiges Lebewesen ist übrigens auch die junge Tanya Roberts, also das kann ich hier an der Stelle auch erwähnen, die hier natürlich mit knappen Klamotten durch die Landschaft stackst. Und für diese Rolle bewarb sich ursprünglich Demi Moore mit 18 Jahren. Coscarelli wollte sie tatsächlich haben, das Studio wollte sie nicht haben, hat dann abgelehnt. Dann kam Tanya Roberts ins Spiel und die wurde dann besetzt. Und der böse Priester, den Rip Torn gespielt hat, der sollte ursprünglich von Klaus Kinski gespielt werden. Kann ich mir auch gut vorstellen. Da sind sich die Studios und Herr Kinski nicht einig geworden. Also zu der Besetzung kam es da nicht. Aber Rip Torn ist natürlich auch sehr, sehr gut, was diese, was diese Szenerie angeht. Ja, hat ein Budget von 8 Millionen gehabt, 14 Millionen eingespielt und du hast mitbekommen, hat ein paar Sequels nachgezogen. Ja. Ich glaube, es gibt insgesamt 4 Teile von der, von der Beastmaster-Reihe und ist ein abgefahrenes Zeitdokument aus dem Jahr 82, weil im Grunde genommen die Figur ist so He-Man, weißt du, also sieht genauso aus, weißt du, ist genau das gleiche Outfit, auch so lange blonde Haare und so. Hast halt auch nicht das beste Schauspiel irgendwie mit Mark Singer und so, das ist schon alles sehr, sehr campy, was man hier sieht. Aber unterm Strich hat es irgendwie schon ein bisschen Herz. Also ich bin ja letztendlich ganz gut durchgekommen, auch wenn der Film circa 2 Stunden geht. So
irgendwas in dem Dreh. Schon ordentlich.
Also er hat ein bisschen Laufzeit, aber irgendwie ist das Ganze so skurril und abgefahren. Und irgendwie auch, wenn du so eine Filme damals auf die Beine gestellt hast, gehören ja auch Kulissen dazu, weißt du. Und irgendwie, und du hast ja so eine, also die Stormtrooper von diesem Priester in dem Szenario sind halt auch so Wesen mit so grün leuchtenden Augen und so metallenen Armen mit so Spitzen dran, weißt du, die dich halt auch verletzen können übelst und die so halb mechanisch agieren, aber irgendwie auch nicht so mechanisch sind und so. Und es sind letztendlich viele fantasievolle Figuren und eine Welt, die hier aufgemacht wird, die halt auch irgendwie groß ist. Aber ich meine, selbst wenn John Amos und Max Singer, als die sich zum ersten Mal in dem Kostüm gesehen haben, weißt du, wie die halt aussehen in dem Film, sind die auch erstmal ein lachendes in die Gelächter ausgebrochen und dachten so, Alter, was machen wir hier eigentlich, Alter? Konnten nicht glauben, was die da gerade reden für einen Scheiß. Aber also als kleiner Junge hätte ich den geliebt. Yoshimitsu, Alter, das ist dein Film. Das ist definitiv deine Baustelle. Wir kennen ja unsere Supporter mittlerweile. Und unterm Strich ist das schon ganz sympathisch, aber es ist natürlich kein geiler Film. Ja. Also ist definitiv nicht gut. Aber das ist jetzt einer von den Filmen, die ich jetzt nicht abstrafen würde, weißt du? Deswegen mag ich diese Schläferz-Formate nicht, weißt du, wo dann so Filme runtergemacht werden, wo es dann einfach nur heißt, wir treten jetzt auf die Filme ein, weil du siehst ja schon, dass hier Liebe drin ist und dass man sich hier Gedanken gemacht hat, dass man Kostüme gebaut hat und Kulissen gebastelt und so. Und natürlich ist das am Ende jetzt nicht ein Meisterwerk geworden, aber es steckt halt irgendwie Liebe drin. Insofern.
Das ist halt die Schläferz-Show, war?
Ja, ja. Insofern konnte ich mit The Beastmaster gut leben, also besser als mit der Schläferz-Episode. Oder mit den Sendungen. Das hat, glaube ich, Dennis auch neulich mal gesagt, dass er das so ähnlich sieht. Und da,
ich habe da von denen noch nie was geguckt.
Ich auch nicht. Ich habe da mal in so eine halbe Episode reingeguckt und wusste dann, wie die ticken und fand es halt nicht geil, weil ich weiß halt, dass natürlich ist Kalkofe ein riesen Filmfan, so, weißt du, und kennt sich super aus und und da schlägt schon sein Herz für viele Sachen. So. Ich meine, der war ja bei dieser mit Schirmschaum und Melone bei der Box, die ich habe, wo halt alle Folgen drin sind,
hat er
teilweise auch Audiokommentare mit zugetragen.
Richtig. Und oder hier. Und so. Metaluna 4 antwortet nicht. Eigentlich ja auch ein absoluter Science-Fiction-Good-Trash-Klassiker.
Ja, ja.
Aber den gab es ja auch jahrelang nur in Doppelpack mit Mystery Science Theater 3000 von Kalkofe. Ja, wo sie ja, glaube ich, den Film einfach auch nur rezensieren oder und dabei
und beim gucken, genau. Ja.
Genau. Und da ist er eben auf DVD 2. Ja, das ist eben nicht Metaluna 4, sondern es ist Mystery Science. Und von daher, der hat schon seine Daseinsberechtigung. Früher Mattscheibe oder wie das hieß, war doch auch.
Kalkofe ist Mattscheibe, ja.
Pay-TV-Sender.
Ja, stimmt, da hat er sich ja so über.
Alter, das habe ich damals gefeiert. Das fand ich
ja, weil er sich
lustig.
Aber dann noch über Lebenssachen, also da hat er sich ja über so, wie heißen die, über so Reality-Shows
gemacht,
die ja auch wirklich scheiße sind.
Richtig.
So. Das
war für mich immer der bessere Stefan Raab, Alter.
Aber bei den Filmen sind halt öfter mal auch Sachen bei, wo du denkst, Alter, ist ein guter Genrefilm, so, oder weiß nicht, oder die hatten damals nicht die Mittel, sowas, und darauf rumzutrampeln, so, das finde ich halt immer fies.
Ja.
Das ist halt so dieses, es gibt halt so ein paar Kritiker hier, Herr Hein lässt grüßen und so, die halt immer von oben herab da die Filme rezensieren, das finde ich halt nicht cool, weil dann dreht selber einen Film und macht's besser. Naja.
Genau, wann kommt Carlsons Krieg?
Wir sind dran.
Okay, cool.
So, zurück zu Beastmaster, Dezember 24 von Dennis den Dritten, weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, Budget 8 Millionen, 14 Millionen einspielen.
Hast du erwähnt.
Und ansonsten habe ich nichts mehr.
Gut.
Punkte.
Jo.
IMDb 6,2, im Metascore wird's schon richtig düster, 18, Alter.
Ja gut, da kann man, glaube ich, nicht so viel von Kritikern erwarten.
Nee, da kannst du also, da wirst du kaum Zeitschriften finden, die irgendwie den gut, positiv rezensiert haben.
Mich würde es wundern, wenn die 18 Minuten überhaupt im Kino ausgehalten haben bei dem Film.
Das ist eine gute Frage, ja. Letterboxd mit einer glatten 3 ist auch so ein Medium.
Ja, ich sag, du bist bei 6,5.
6.
Okay.
Ja. Halben Punkt zu viel, aber der 6 ist noch geworden für The Beastmaster. Insofern wahrscheinlich recht versöhnlich hier unterwegs, im Gegensatz zu manchen anderen, die diesen Film sehen, aber... Ja. Kam hier gut durch. Aber
ich
ist natürlich,
mag ja auch 80er-Jahre-Filme.
Man braucht ja definitiv ein 80er-Gen für diesen Film, aber wenn man so ein bisschen ein Hanger zu auch günstiger produzierten Filmen. Die Idee ist irgendwie ganz putzig und so. Und ganz ehrlich, also ich hatte mehr Spaß als bei Conan, weil ich bin normalerweise nicht so der Riesenfan von diesen Barbarenfilmen. Und ich finde ja auch Conan so in seiner Schwarzenegger-Filmografie ist jetzt für mich kein Highlight. Das Sequel habe ich noch nie gesehen, Alter, Conan den Zerstörer. So. Vor allem auch kurz darüber geredet, ich kenne Red Sonja nicht, kenne den
Sequel nicht. Ja, aber wenn du Conan der Barbar schon nicht so geil fand, also nicht jetzt ein Highlight fandest, dann wirst du mit Conan den Zerstörer nichts anfangen können.
Denke auch. Dann lieber sowas, weißt du, der kann mit Tieren kommunizieren und so und es hat so fancy Gadgets und so, das ist dann ist schon ganz cooler. Dann schickt er seine Frettchen vor, dass er so die Wärter irgendwie ausschaltet, bevor irgendwie so eine Burgmauer erklimmt und so, das ist schon ganz witzig.
Ja, cool. Definitiv ein Film, den ich irgendwann mal im Leben gucken möchte.
Mach das mal.
Wahrscheinlich den ersten Teil.
Nachdem du gesehen hast, wirst du wahrscheinlich auch die Box holen.
Ich weiß es noch nicht.
Mal gucken.
Aber das, gut, dass du es erwähnst, weil meine Frage war jetzt, würdest du dir noch einen zweiten oder sogar einen dritten Teil angucken?
Wahrscheinlich jetzt nicht freiwillig und nicht jetzt von mir aus. Also,
na gut.
War ganz nett, den mal gesehen zu haben, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht so, wo ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt unbedingt die anderen Teile sehen.
Ja. Gut. Dann mach ich mal weiter, wa?
Okay.
Vor kurzem kam ein Film raus, der letztes Jahr noch im Kino lief, aus dem Jahr 2024, Des Teufels Bad.
Oh.
Den haben Nathalie und ich geguckt.
Oh, wie krass. Okay, ja, den will ich auch sehen.
Sehr schön. Also dir sagt der Film was und steht auf deiner Watchlist.
Genau.
Wunderbar. Kann mir auch gut vorstellen, dass er dir gefallen wird. Mich hat ein Kollege darauf aufmerksam gemacht. Ja. Der guckt auch eher so mal untypischere Filme und quatschen halt immer darüber, wenn wir im Kino waren und was Empfehlenswertes da war. Und der hatte mir von dem Film erzählt. Und ich dachte,
dass der immer wieder ins Kino auch geht, so einmal die Woche?
Ja,
so.
Genau. Ja, und auch ab und zu mal alleine, wenn halt Partnerin nicht am Start ist.
Aber schon so ein bisschen arthausig und so.
Ja, genau. Primär, der, oder? Genau, ja, genau. Der, Kollege Jan. Grüße an Jan.
Grüße an Jan.
Wie viel wäre das? Der 13. mittlerweile? Oder?
Ja, wahrscheinlich der 13. Jan, ja.
Regie und Drehbuch haben hier geschrieben Severin Fiala und Veronika Franz. Und die haben ja zusammen auch schon ein paar andere Sachen gemacht.
Von denen ist doch richtig, ich sehe, oder?
Ja, ganz genau. Ja, auch ein bisschen schon in Hollywood unterwegs gewesen und auch eher düsteres Zeug mittlerweile.
Schon Genre-Kino.
Total.
Mhm.
Veronika Franz, die schreibt auch davor mit der Zusammenarbeit auch einiges an Drehbüchern geschrieben, unter anderem das Drehbuch zu Hundstage aus dem Jahre 2001.
Den habe ich natürlich gesehen, ja.
Ich glaube aber Lee gebracht hat, oder? War doch Lee, der den rezensiert hat. Auf jeden Fall Banausen-Episode 74, hier haben wir nochmal eine Cross-Referenz.
Haben wir beide gesehen, ja.
Genau, ich hatte den ja auch mal gesehen und konnte mich noch an den Look des Films und die Atmosphäre erinnern.
Ich fand super witzig, Lee nicht so.
Ja,
das stimmt. War das Fazit. Mhm. Habe ich meine Punkte nicht hier nachgerechnet, aber muss ich ja.
Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Mhm.
Okay, auf jeden Fall das Ganze aus der Ulrich Seidel Filmproduktion GmbH, der hier dann auch als Produzent agiert hat. Und kleiner Verweis kommt dann auch noch an passender Stelle. Aber erstmal kurz zum Inhalt. Der Film ist angesiedelt so um 1750 in Österreich, Niederösterreich spielt das Ganze.
Mhm.
Und wir sehen hier in einer einleitenden Szene eine Frau im Wald mit Baby auf dem Arm, wirkt erstmal einigermaßen idyllisch, die da einen Weg immer höher, Wasserfall entlang, zu diesem Wasserfall, ziemlich weit oben angesiedelt, hinläuft und plötzlich ihr Baby den Wasserfall runterschmeißt.
Okay.
Ja. Fängt schon also ziemlich düster an, das Teil.
Hm.
Sie wird natürlich dann verurteilt, ja, enthauptet, wie das damals wahrscheinlich gar nicht so unüblich war. Mhm. Und ihr Körper wird mit diesem abgetrennten Kopf an der Seite zu ihrem Körper ausgestellt. Ist auf so einem Hang. Ja, also wenn man da in der Gegend unterwegs ist, eine beliebte Gegend, um da spazieren zu gehen.
Mhm.
Und soll halt also abschreckend wirken. Wir sehen, dass einige Zehen und Finger bereits irgendwie nicht mehr vorhanden sind. Und dann gibt's Cut und wir sehen im nächsten Moment die junge Agnes, das ist die Hauptdarstellerin hier auch in diesem Film, gespielt von Anja Plaschk, die hatte ich vorher nicht auf dem Schirm.
Mhm. Sagt mir jetzt auch nichts.
Ja, kennt man auch möglicherweise eher als Musikerin/Komponistin von Soap and Skin. Nicht meine Mucke, aber möglicherweise gibt es ein paar von den Zuhörenden, die dann vielleicht ja schon eher was mitbekommen haben. Die, wie gesagt, hier die Agnes spielt und die heiratet, nächste Szene, den Jungbauern, ja, namens Wolf. Der wird gespielt von David Scheidt. Kannte ich nicht, hat auch nur 7 Credits, macht es aber gut, ist ein bisschen stämmiger, hat einen schönen Bart, wirkt also perfekt in dieses niederösterreichische Setting.
Hat er denn den Teufelsbart?
Nein. Der ist eigentlich so der auch...
Entschuldigung, für mich, ja. Slogan für diesen Joke. Das Teufelsbart.
Sehr gut,
ja. Okay.
Mm. Sag mal was, ich musste gerade einen Schluck trinken.
Ich glaube, meine österreichischen Freunde haben Humor im Gegensatz zu.
Ich glaube, in der Schweiz merkt man gar nicht, dass man tot ist.
Ja, da eher weniger.
Ja, und das Coole ist, hier wird halt auch wirklich im österreichischen Slang gesprochen. Ja, ich musste, ich gestehe es, irgendwann die Untertitel vorsichtshalber zuschalten, weil manchmal war es dann eben doch nicht so einfach, das Genuschel österreichisch zu okay. verstehen.
Verstehst du das hier?
Jebotti, Guratz!
Brauchst du da Untertitel oder?
Das ist jetzt aber Jugosprache, oder?
Ja.
Ja. Nee, brauche ich nicht.
Brauchst du nicht? Weißt du, was er sagt?
Nee.
Jebotti Guratz.
Sagt dir nichts?
Jebotti Guratz.
Ja.
Was heißt das?
Du weißt nicht, was es heißt?
Nein.
Oh, wie krass, Alter. Okay, das ist ungewöhnlich. Okay.
Was heißt das denn?
Naja, so wortwörtlich, ich kann es nicht übersetzen, aber es heißt so viel wie, ich ficke deinen Schwanz.
Ach so.
Jetzt so.
Okay.
Es ist halt so wahrscheinlich das gängigste Fluchen, was auf Balkanesisch
also,
geht.
Also, wenn die Polen Kurwa sagen die Jugos.
Ja, das ist okay. Das Pendant, ja, definitiv.
Alles klar, gut zu wissen.
Ja, wenn einer Scheiße erzählt oder so, dann ist das öfter mal die Reaktion des Gegenübers.
Sehr schön. Auch wieder was dazugelernt heute. Mhm. Es lohnt sich einfach so
es
oft hier in den Podcast.
Wir lernen hier Fremdsprachen.
Ja, voll. Ich habe ja vorhin in der Support-Episode ja Griechisch gelernt, dank dir.
Stimmt.
Jetzt noch ein bisschen Jugo.
Mhm.
Passt. Und wer hier halt ein bisschen Österreichisch lernen möchte, kann sich das Teufelsbad angucken. Aber nochmal zurück zu... Also du klickst einfach nur...
Ja, machen wir. Ja, ich habe auch ein paar Österreichische.
Wieder zurück zu Agnes und Wolf. Die ziehen nämlich dann in das Haus, was Wolf für sie von seinem Ersparten, der Mitgift, gekauft hat. Sie ist so ein bisschen skeptisch, weil eben auch ein bisschen tiefer im Wald gelegen, aber auch unweit der Mutter von Wolf. Und ja, die will halt was Kleines haben. Haus ist jetzt auch nicht riesig, aber die will halt irgendwie ankommen, Familie gründen. Und bei der Hochzeitsfeier geht's nämlich alkoholtechnisch ordentlich rund. Er besäuft sich bis zum geht nicht mehr und sie bekommt auch mit, dass er zu seinem besten Freund halt sagt, dass er ja echt gut aussieht. Und sie geht halt schon mal bei der Feier dann irgendwann nach Hause in das neue Heim und er kommt dann irgendwann sturzbetrunken nach Hause und sie will eigentlich Hochzeitsnacht klassisch verbringen, weil sie halt einen großen Kinderwunsch hat, aber er ist einfach zu hackedicht, vermeintlich zu hackedicht und klappt irgendwie nicht mit dem Sex in der Hochzeitsnacht, Mensch. Ja, und pennt dann einfach ein. Man merkt auch so, er ist so, ja, also er ist in der Gegend angesiedelt, sie ist in seine Ecke gezogen, in diesem Waldgebiet, und sie ist halt ein bisschen noch anders, vielleicht so ein bisschen sensibler oder kreativer unterwegs, hat so ihre Sachen mitgebracht, so ein, hier, so ein Schmetterling, kennst du das, wenn man die irgendwie, wenn die tot sind und man kann die zwischen Seiten in einem Buch klappen, dass die dann so eintrocknen und man die irgendwo hinnehmen kann, wie die Schmetterlingssammler das dann halt irgendwie gemacht haben. Sowas hat die, einen kleinen Stein und so weiter, die macht sich
so
da...
So getrocknete Blätter und sowas.
Ja, ja, genau.
Machen auch zwischen den Büchern.
Richtig, dann hat sie ein Stück Holz
so
und
so weiter. So eine Bastelein, okay.
Mhm. Und...
hast du das auch gemacht?
Nein.
In deiner Freizeit?
Nee, mein Vater hatte leider eine Schmetterlingssammlung. Mich hat das als Kind irgendwie total abgeschreckt.
Okay.
Ja. Fand ich irgendwie nicht so cool, dass der da Schmetterlingen hinterhergejagt ist mit seinem Netz und die dann irgendwie, irgendwas hat er gespritzt. Ja.
Das geht ja gar nicht.
Ich sag's dir, du. Damals, also damals in den
80ern. Groß für
damals die 80er. Siehst du, wir sind schon wieder bei den 80ern. Ja.
Mhm.
Also die einen holen ich Frettchen und, nicht, Adler und schubsen Adler so den Heißluftballon runter und Manche Väter.
Ja, wir haben, also die haben alle überlebt, aber wir haben auch eine Sache gemacht, als ich klein war. Ist nicht cool, muss ich jetzt zugeben. Ich habe nämlich also es war gar nicht in Serbien, sondern wir waren irgendwann mehr gewesen, auf so einem Campingplatz. Und da habe ich mit meinem, wir waren 4 oder 5 oder so. Und da habe ich mit meinem Jungskumpel, haben wir uns so eine riesige Flasche genommen, also so eine breite Flasche, und haben da Frösche drin gesammelt. Bis die Flasche komplett voll war. Aber die haben halt alle überlebt.
Ja.
Und wir sind damit voll stolz mit dieser Flasche und diesen Fröschen, weil draußen hat es voll geregnet und gewittert. Und wir sind damit durch diesen Schlamm und deswegen war alles voller Frösche, weil die natürlich bei Regen und Schlamm und so kommen die raus. Und da kam man zurück zu unseren Eltern und haben stolz die Flasche, die halt voll gestapelt war mit Fröschen, präsentiert. Und die haben gesagt, nee, die könnt ihr nicht behalten. Und haben die dann wieder freigelassen. Also wir haben jetzt keinen von denen gekillt. Aber, war schon nicht cool, diese Flasche da zu stapeln.
Ja, ich glaube, das ist ja auch irgendwie oft normal als Kind, ja, dass man
da war man noch nicht ganz zurechnungsfähig.
Das ist ja auch in meinem Umfeld, wenn da Freunde, Bekanntschaften, Kinder haben, die dann mit 2 Jahren vielleicht irgendwie einen Insekt zerdrücken, weil sie einfach
selbst wenn die mit Hunden umgehen und so, das sind ja noch Kinder, da fehlt noch ein bisschen das Bewusstsein.
Ja, voll. Ja,
ja, aber gekillt habe ich die nicht. Möchte ich hier nochmal klarstellen.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, nochmal zurück zu vor allem Agnes. Mhm. also hier wird immer wieder, was ich nicht erwähnt habe, auch schon leicht düsteres Setting halt aufgezeigt. Ja, man sieht auch immer wieder das Haus dann bei Nacht und er will keinen Sex oder kann halt nicht und sie geht dann auch mal vielleicht einen Stockwerk tiefer, wo sie sich dann irgendwie auch so ein Altar irgendwann aufbaut. Mhm. Und man merkt halt, dass die sich schon irgendwie auch relativ früh nicht ganz finden und vielleicht eher nach und nach sogar ein bisschen sogar entzweien, obwohl sie verheiratet sind, weil nämlich seine Mutter auch sehr starken Einfluss auf ihn hat und eigentlich ihr ein klares Rollenbild für Agnes auch vorschwebt, dem Agnes vielleicht so Freigeist jetzt voll übertrieben, aber als vielleicht kreativeren Kopf so nicht zu Pass kommt. Auf jeden Fall wacht sie halt auch eines Tages auf und sucht nach ihm und im Wald auf dem Weg stößt auf ein paar Kinder, die ihr den Weg erklären, wie sie halt zu einem See kommt, wo er und die Ansässigen ihrer Arbeit nachgehen, halt Fische rausholen aus dem See und wollen ihr den Weg zeigen, verstecken sich aber plötzlich. Ja, sieht den Anschluss nicht und kommt aber auf einmal auf diesen Platz, wo diese Babymörderin platziert wurde, mit dem abgetrennten Kopf. Und irgendwie zieht sie das halt voll in ihren Bann.
Sie ist fasziniert davon.
Sie ist total faszinierend. Ja. In der darauffolgenden Nacht versucht halt Agnes auch wieder mit ihrem Wolf intim zu werden, aber er weist sie halt zurück und schläft mal wieder ein. Damals gab es dann auch schon Kirche, hier natürlich katholische Kirche, die natürlich auch ein klares Rollenbild damals ganz klar vertreten hatte. Sie auch sehr gläubig und betet viel. Betet dann auch in dieser Kirche und sieht da ja so ein Wachsbaby zu liegen. Was es damit später auf sich hat, will ich hier nicht an dieser Stelle erwähnen. Aber nächste Nacht wieder, alles auch wirklich eher düsterer gehalten, klopft halt an der Tür von denen und Nachbar ist halt schon sehr panisch, weil er unbedingt will, dass Wolf halt kommt, weil da was passiert sei. Er steppt sofort los, Agnes dann halt auch irgendwann neugierig und folgt denen und sieht halt, dass bei den Nachbarn, die schon ein bisschen gehmäßig entfernt sind, sich ein jüngerer Mann erhängt hat. Und während die Mutter die Leute, auch Wolf, die da ihn abnehmen vom Seil, ziemlich unablässig darum bittet, ihr die Beerdigung zu überlassen. Ja. Also die will halt nicht, dass das als Selbstmord durchgeht. Weil, wie wir ja wissen, in der katholischen Kirche
ist das eine Sünde.
Suizid ist das eine Sünde. Und die Leute, fahren dann direkt in die Hölle und kommen halt einfach nicht in die, in den Himmel. Und
Gott,
darum.
Verdammte Scheiße!
Schaff's dir, Alter. So, am nächsten Tag hält eben der Priester eine Predigt und erklärt, dass dieser Nachbar eben nicht begraben werden darf, da Selbstmord, wie gesagt, eine Sünde und ist und schlimmer als Mord. Und er erklärt halt in dieser Predigt, dass die Frau, die das Baby diesen Wasserfall runtergeschmissen hat, die ist danach nämlich beichten gegangen und hat ihre Sünde sozusagen gestanden, eingesehen und war damit, ja, freigesprochen, gläubig und hat dann eben, ja, sich den Weg geebnet, dann doch in den Himmel zu kommen. So, mhm, dieses ganz einfache Denken war damals ja natürlich am Start. Und hier würde ich auch gerne einfach aufhören, noch weiter was von der Story zu erzählen.
Okay.
Weil das in der Tonalität natürlich weitergeht und ich hier sonst einfach zu viel vorwegnehmen würde. Also der Film zeigt schon auch nach und nach eine gewisse depressive Stimmung auf, die sich natürlich auch dann vor allem durch die Hauptfigur bemerkbar macht. Mhm. Der ist sehr morbide auch natürlich durch gleich am Anfang mit dem Babymord und zwischendurch erzählt. Und ich fand die Atmosphäre ziemlich fesselnd. Also die 121 Minuten, die, ja, die merkt man schon ein bisschen, aber der Film erzählt hier auf jeden Fall eine Geschichte und hat am Ende auch nochmal eine ziemlich interessante Botschaft, warum der Film hier diese Frau mit diesem Wunsch dann in dieser Zeit vor allem aufzeigt.
Ist das auch ein Twist, oder? Weil du jetzt Botschaft sagst.
Ja, so, also es bahnt sich halt so ein bisschen an. Twist, es wäre jetzt übertrieben, okay, aber dadurch bekommt der Film halt eine, oder durch diese Botschaft bekommt der Film halt für mich auch sein Standing. Mhm. Und es wirkt nicht überraschend, diese Botschaft, aber es, ja, wird einem dann noch klarer, was der Film einem hier eigentlich auch erzählen will. Mhm. Fand ich ziemlich cool. Also cool im Sinne von, fand den Film sehr gut und empfehle ihn hiermit.
Okay.
Wirkt nämlich auch alles eher authentisch. Also hier geht es wirklich nicht um irgendwelche Effekthascherei. Das Morbide, teilweise halt auch, siehst du halt irgendwie sehr eklige Sachen, die halt für damalige Verhältnisse wahrscheinlich Normalität waren, ja. Dann eben Leute mit sehr schlechten Zähnen, mhm, wird natürlich gekotzt und irgendwo, ja, was auch immer gemacht.
Alles ein bisschen räudig.
Alles ein bisschen räudig. Für die damaligen Verhältnisse normal, aber aus heutiger Sicht, ja, alles schwierig und im Kontext katholische Kirche normal auch dann, ja, teilweise absurd.
Hast du den Film Es ist schwer, ein Gott zu sein gesehen?
Nein.
Mhm. Das ist ein russischer Schwarz-Weiß-Film, der auch sehr, sehr mit diesen dreckigen Klischees des Mittelalters natürlich spielt.
Ah,
und so.
Doch. Ich hab ihn nicht komplett gesehen, aber hab mal aus Interesse reingeskippt. Mhm. Ja. Du hast den gesehen?
Ja, ja. Mag den.
Stimmt, der hat
das
auch.
Ist abgefahren.
Ja.
Der ist richtig räudig.
Der hier stinkt. Geht's eher wirklich um Agnes und auch, mhm, mal um die anderen, um die, also Wolf und eben die Mutter von Wolf, Mutter Gänglin, die gespielt wird von Maria Hofstetter.
Oh.
Die kennst du, ja.
Ja, klar.
Hat nämlich die Hauptrolle in, ich glaube, der drei Paradiesfilme von Ulrich Seidel und hier in Paradies Glaube hat sie die Hauptrolle gespielt.
Mhm. Den, ja, haben wir nächsten Monat.
Ah, okay.
Als Auftragsfilm.
Ja, cool. Die hat das hier auch grandios gespielt, ja. Also insgesamt wird das sehr, sehr cool gespielt und wie gesagt, wird authentisch. Also hier wirklich eher so Einzelpersonen, die man sieht in diesem Setting. Wenn ich, wie heißt der nochmal? Es ist.
Es ist schwer, ein Gott zu sein.
Es ist schwer, ein Gott zu sein. Ich glaube, da ging es ja auch mehr um eine Gemeinschaft mit mehr Menschen auf engerem Raum, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf hatte.
Auch.
Ja. Aber stimmt, man kann die vielleicht so von dem Ekelfaktor und dem Setting schon ganz gut vergleichen. Ja. Ach genau, was ich nicht erwähnt hatte, was man halt auch zum Beispiel am Anfang sieht, Agnes bekommt als Mitgift von ihrem Bruder zur Hochzeit einen menschlichen Finger. Und zwar den Finger, einen der Finger von der Babymörderin.
Ja, okay.
Das galt damals als Glücksbringer. Wenn man sowas hat, dann kann...
Ist ja dann sehr limitiert, diese Auflage offensichtlich. Dann.
Voll, Alter. Ja, man sieht dann, wie sie ihn küsst und dann unter der Matratze also hinschiebt, damit er eben dann beim Sex irgendwie für fröhliches Kinderkriegen im Start ist. So. Mhm. Ja, damals wurde dann halt auch irgendwie das Blut von hingerichteten Menschen getrunken, weil es eben auch was Gutes verheißen soll und so weiter. Ja, also ich kann dir nur sagen, ich bin froh, Jahrgang 1979 zu sein und diesen ganzen Shit nicht erfahren zu müssen.
Ja, ja, das ist es wohl. Bei uns ist eher Meckern auf hohem Niveau, ja.
Ja, voll.
Mit Corona und so eine Scheiße, aber Leute mussten im Zweiten Weltkrieg groß werden oder im Mittelalter, also
ja.
Die hatten mehr Arschkarte, definitiv.
Ja, auf jeden Fall cool, was hier Severin Fiala und Veronika Franz geschaffen haben, weil so wahnsinnig viel ist eben aus dem 18. Jahrhundert nicht irgendwie überliefert und dokumentiert, vor allem halt nicht über das, was eben Frauenrolle und Frauen im Allgemeinen betraf. Und ja, wie gesagt, interessante Geschichte, die erzählt wird. War dann auch von Österreich der offizielle Beitrag für Best International Feature Film für die 97. Oscars 2025. Ist nicht auf der, war nicht unter den 5, aber war wie gesagt offizieller
auf der Shortlist.
Kandidat. Genau, hat aber immerhin einen silbernen Bären für den Kameramann Martin Schlacht eingebracht und war auch immerhin im Wettbewerb um den goldenen Bären mit dabei.
Mhm.
Ja.
Ja, jetzt fange ich langsam natürlich an zu überlegen, wo die Parallele zwischen deinen Projekten ist, weil du hattest Another Earth.
Ja.
Du hast jetzt Night of
nicht
Fear.
Nicht Parallele. Es gibt einfach eine Gemeinsamkeit.
Ist eine Parallele nicht eine Gemeinsamkeit?
Ja, doch, aber es ist schon eher auf einer Metaebene, sag ich mal.
Hä?
Egal.
Es ist keine Parallele, es ist eine Gemeinsamkeit. Das, bitte erläutere. Also, mein erster Tipp wäre jetzt, alle drei Filme sind irgendwie so genremäßig unterwegs.
Okay, ja.
Sci-Fi,
ja,
der stimmt. Erste Horror, jetzt auch so ein bisschen gruseliges Mittelalter und so. Ist jetzt nicht so, hier Arthouse.
Das ist jetzt auch kein Riesending, was ich da dann für mich erkannt habe.
Das
aber wenn nicht,
ich versuche hier jetzt, keine Ahnung, jetzt spielt er das runter.
Nein, das ist es nicht.
Das ist nicht, okay. Ja. Es ist nur mein erster Tipp gewesen.
Super. Hast du noch zwei?
Achso, drei Tipps habe ich insgesamt. Na, dann machen wir erstmal.
Ja, das war's. Ich habe noch sonst nur Punkte mitgebracht. Soll ich raushauen?
Sehr gerne.
IMDb bei einer 6,6, Metascore von 73, Letterboxd 3,5.
Ich kann dir sagen, ich habe immer noch Bock.
Sehr gut.
Und will den unbedingt sehen.
Mhm. Kann ich dir auch empfehlen.
Sehr gut. Hast du den gestreamt oder hast du den haptisch zu Hause?
Ich habe mir die Blu-ray gekauft. Wie gesagt, kam vor kurzem raus.
Ah ja, okay.
Schickes Mediabook, gibt auch ein bisschen Bonusmaterial. Dr. Mark Benecke hat den auch gesehen und spricht so ein bisschen aus seiner Kriminologie-Sicht.
Sehr gut,
und
freuen
so
sich die Sammler.
Ja, Mann.
Ja, dann kannst du mal auf meine Leihliste packen, gucke ich mir gerne an.
Sehr gerne.
Ich bin ein bisschen am Schwanken, aber ich sag eine 8.
Damit wieder eine Nullrunde, Gers, hier.
Wow.
Bist du im Anspruch gerecht heute?
Ja, ich will's wissen. Geiler Scheiß. So, halt dich fest. Ein Film aus Österreich. Krasser Scheiß.
Geil, ne?
Ja, und was das österreichische Kino ist, da pendel ich ja so ein bisschen zwischen Seidel und Haneke hin und her. Jetzt ist wieder der Letztere dran.
Na ja, cool, Alter.
Und von denen habe ich mir einen Film angeguckt. Ungewöhnlicherweise diesmal von Haneke tatsächlich nach einem von einem Buch adaptiert, von Elfriede Jelinek. Und auf tausenden von Listen drauf. Also komme ich auch gleich zu, wer diesen Film bewundert, beziehungsweise auch die Leistung der Hauptdarstellerin.
Ja.
Die Klavierspielerin.
Ah, ja, sehr schön, Alter.
Aus dem Jahr 2001. La Pianiste.
Mhm.
Und hast du gesehen?
Ja.
Hast du gesehen?
Habe ich mal gesehen.
Sehr gut. Ja, das sind.
Ich bin ja auch großer Michael Haneke-Fan.
Du bist auch Fan von ihm.
Ich kenne nicht seine ersten, hier Bennys Video und so weiter, die ersten drei, vier Willi. Dinger.
Da sind so viele auf meiner Watchlist.
Ja, Mann, Alter. Ja. Aber so dann ab Zeitpunkt X habe ich alles von ihm gesehen.
Sehr gut, anständig. Ja, ich gehe da ein bisschen unchronologisch vor. Jetzt habe ich den mal geguckt. Und ich habe ja schon erwähnt, nicht alle Haneke-Filme sind großartig besetzt. Mhm. Also jetzt das Weiße Band und so sind natürlich mega, mega Besetzung, aber der hat auch ein paar Filme, wo du nicht viele Leute daraus kennst. Mhm. Und hier hast du mit zwei sehr großen französischen Damen im Hauptcast, hast du natürlich zwei große Namen, die hier durch den Film führen. Denn die Hauptrolle ist gespielt von Isabelle Huppert. Die ist nämlich die titelgebende Klavierlehrerin Erika Kohut. Und die lebt bei ihrer Mutter, und das ist der zweite große Name aus Frankreich, Annie Girardot, die schon für Visconti vor der Kamera stand, bei Rocco und seine Brüder, war die Frau von Louis de Funès in Der Querkopf und so, also auch eine Größe im französischen Kino. Und die Beziehung zwischen den beiden ist halt sehr gefühlskalt. Die Mutter ist halt auch sehr streng zu ihrer Tochter. Und umgekehrt ist die Tochter wiederum sehr streng zu ihrer kompletten Umgebung, zu ihren SchülerInnen, die halt irgendwie bei ihr Klavierunterricht nehmen, zu ihrer Mutter. Und lebt auch etwas sadomasochistische Tendenzen heimlich aus. Noch eine Parallele, Alter, zu dem griechischen Film. Die setzt sich halt dann auch in die Badewanne rein, weißt du? So auf den Badewannenrand angezogen und fängt dann an, sich mit einer Rasierklinge im Intimbereich dann zu verletzen, sodass das Blut dann die Beine runterläuft. Die besucht ein Sexkino, wartet dann vom Sexkino, dass es leer wird, und die Typen, die da stehen und sich so die Videokassetten angucken, gucken sie auch so ein bisschen entgeistert an, was hier eine Frau drin sucht. Und die guckt halt so zurück, weißt du, guckt ihn halt so in die Augen, so von wegen so, was wollt ihr? Weißt du, so, und die wissen gar nicht, wie sie auf die reagieren sollen. Dann wird das Kino frei, dann geht die ins Kino rein und guckt sich da ziemlich harte Pornos an, kramt dann in diesem Papierkorb rum, holt sich dann so frisch reingeworfene Taschentücher raus und inhaliert hier etwas, also ein bisschen eklig. Und die hat gewisse Fantasien, die in den sadomasochistischen Bereich gehen. Und die will sie im Laufe des Films mit dem jüngeren Klavierstudenten Walter Klemmer umsetzen. Und macht ihm eine Liste, was geht und was nicht geht, weil er verguckt sich irgendwie in diese ältere Klavierlehrerin, und dann geht da was. Und was er natürlich nicht wusste zu diesem Zeitpunkt ist, dass sie ja sexuell ein bisschen anders tickt als normale Menschen. Und es geht in diesem Film, viel mehr will ich nicht verraten, aber es geht sehr, sehr viel um Machtgefüge, um Spiele zwischen Dominieren und Dominiert werden zwischen diesen beiden Parteien. Und das ist natürlich großartig gespielt von Huppert. Und ich habe schon erwähnt, dass diesen Film viele als Vorbild nennen. Also für Leute wie Stellan Skarsgård oder Jessica Chastain ist das hier eine der krassesten Leistungen einer Schauspielerin aller Zeiten, der kompletten Filmgeschichte. So hoch sehen die diesen Film an, und da wird er genannt. Und da ist auch nichts dran anzuwenden. Also das ist auf jeden Fall eine krasse Leistung. 2001 gab es in Cannes den Grand Prix, dann den Preis für die beste Schauspielerin und den Preis für den besten Schauspieler. Das sind die drei großen Preise in Cannes. Das sorgte dafür, dass die danach das Reglement geändert haben, dass nicht ein Film sämtliche Preise abräumen darf, sondern dass das irgendwie besser verteilt werden muss. Und da wurden die Regularien geändert aufgrund von den vielen Preisen, die die Klavierlehrerin hier kassiert hat. Huppert selbst hat ja... Klavierspielerin, ja genau. Huppert selbst hat 12 Jahre selbst Klavier studiert und konnte deswegen spielen. Für den Film hat sie nochmal ein Jahr vorher angefangen, alles aufzufrischen. Alle Szenen, die hier gespielt werden, werden von ihr selbst gespielt und so. Und das hier ist ja krass unterwegs. Und das ist der Debütfilm, uncredited, von Eva Green, die in einer Szene wortlos zu sehen ist, wenn man genau hinguckt. Aber das ist tatsächlich ihre Premiere gewesen. Bevor ich zu meiner Meinung komme, wie fandst du denn den Film?
Ich fand den schon ein paar Jahre her, aber ich fand den richtig stark.
Fandst du stark?
Ja, hab direkt auch ein paar Bilder wieder im Kopf, die da vorkamen, wie sie da agiert. Und man, ihr, sie spielt das wirklich grandios.
Ja, das schon.
Man merkt, dass sie überhaupt keinen Bock hat auf diese Herkunft, wo sie, na, auf diese Umgebung, ihr Umfeld, auf ihr soziales Umfeld, in dem sie sich eigentlich begibt, sondern sich eigentlich irgendwo ganz anders hingezogen fühlt.
Ja, sie boykottiert ja dann auch bestimmte.
Ja, stimmt.
Bestimmte Personen, die da.
Oder die mitspielen. Auch die Szene in dem Badezimmer. Nicht Badezimmer,
ja,
die Toilette sozusagen.
Ja,
in der Toilette.
Ja, die ist natürlich
voll hängen geblieben.
Ja, die ist natürlich gut inszeniert, definitiv. Ja, da muss ich ein bisschen gegenschießen, weil für mich ist tatsächlich nicht der stärkste Haneke-Film, und ich konnte mit anderen Filmen von ihm wesentlich mehr anfangen. Das war mir hier irgendwie, hat das nicht so richtig gezündet bei mir, weil das war mir zu viel Klavierspielen und zu viel Klassik. Und
ich habe ja 7 Jahre klassisches Klavier gespielt.
Ja? Ach so, okay. Ja. Das wusste ich ja gar nicht von dir.
Ja, das war noch vor unserer Kinozeit.
Könntest du jetzt hier Trick Daddy, könntest du auf dem Klavier was spielen, ja?
Wie gesagt, klassisch.
Ja, aber du hast doch dann die Fingerfertigkeit.
Also den Trick Daddy der Renaissance könnte ich dir dann vielleicht vorklimpern.
Dave ist der Trick Daddy der Renaissance, ladies and gentlemen. So wirst du von mir im Beschreibungstext auf jeden Fall eingeleitet.
Ho.
Genau das, ja.
Gottverdammte Scheiße!
Passt schon wieder, Alter. Ja, also war mir ein bisschen zu viel und auch dieses Machtspiel so zwischen ihr und ihrem jüngeren Klavierschüler, weiß nicht, fand das hat sich irgendwie länger gezogen und ich fand den nicht so faszinierend wie andere Haneke-Filme, deswegen musste ich hier ein bisschen auf die Bremse drücken, was die Euphorie angeht. Was ich noch etwas störend fand, ist tatsächlich, weil normalerweise hat er ja deutschsprachige Schauspieler in seinen Filmen oder beziehungsweise österreichischsprachige, hier hast du den französischen Cast synchronisiert. Das heißt, erstmal habe ich mich gewundert, warum ich nicht, weil ich dachte, es wäre ein französischer Film, der von Haneke inszeniert worden ist, ist aber nicht so, weil du hast auch deutschsprachige SchauspielerInnen im Cast, die dann ganz normal irgendwie Hochdeutsch, beziehungsweise Hochdeutsch kannst du es ja nicht bezeichnen, euer Austrisch, aber österreichisch zumindest reden. Und der französische Cast wurde von SynchronsprecherInnen dann synchronisiert. Und die Synchro fand ich nicht mal besonders geil, wenn Isabelle Huppert oder Annie Girardot oder auch der Klavierschüler ist definitiv auch ein Franzose. Die wurden dann synchronisiert, im Gegensatz zu den Statisten oder zu den Nebendarstellern, die dann teilweise auch ganz normal Deutsch sprechen und so. Und das hat sich so ein bisschen gebissen. Also entweder erwartest du halt irgendwie komplette Synchro, aber so, ja, hier merkst du, okay, hier wird Deutsch gesprochen und dann wiederum kommuniziert er mit jemandem, der synchronisiert wird in dieser Szene. Das fand ich ein bisschen störend, aber jetzt auch nicht so tragisch. Mhm. Ja. Das Budget waren ca. 5 Millionen, wenn ich die österreichischen Schilling damals richtig umgerechnet habe in meinem Programm. Aber ein Riesenerfolg war es.
Rechenschieber warst du
aber. Ja, aktiv. Genau. Mit meinem, wie heißen die Rechenschieber?
Oh Gott, jetzt
will irgendwas mit Bukus, Bakus,
ja,
Bukus,
ja, ja,
Kubikus
ja.
Oder so.
Scheiße, Alter. Nathalie wird mich schlagen.
Rubikus. Mal. Nee, das sind Zauberwürfel.
Haben wir gleich. Erzähl mal weiter.
Ja, der Google-Master macht das schon
wieder Zeit. Wir wissen es, wir müssen nicht
googeln. Ich bin nah dran, ich weiß, dass ich nah dran bin.
Ja, ja, ja.
Mein Kubikus, ja, ja, Kubirus ja, ja, oder so. Ja, ja, ja. Kubulus.
Coitus ist es nicht.
Kubulus interruptus. Also ein Riesenerfolg war es trotzdem in keinem Fall. Dafür ist Haneke ja nicht besonders bekannt. Circa 6,8 Millionen habe ich zu stehen als weltweites Einspiel. Und jetzt habe ich den mal abgehakt. War natürlich auch auf der Schneiderliste und auf etlichen anderen Listen so von Filmen, die man unbedingt gesehen haben muss. Große Leistung von Huppert, die sich ja nicht scheut, irgendwie wirklich herausfordernde Rollen auch anzunehmen. Aber ja, so richtig gezündet hat er bei mir nicht. Mhm. Muss ich zugeben. So, hast du rausgefunden?
Nee, Mann.
Immer noch nicht?
Nee.
Alter. Okay.
Abakus.
Abakus. Siehst du?
Aber.
Das war's. Ja, kann man sich mit Aber merken. Dancing Queen. Abakus. So, die Klavierspielerin. 131 Minuten.
Ja.
War mir auch ein bisschen zu lang. Aber trotzdem natürlich gute Leistung schauspielerisch, konnte mir den angucken, aber Schneiderliste, weiß nicht. Wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich meine eigene Schneiderliste aufstellen würde.
Ah.
Und dann Hanekes Filmografie eher im hinteren Bereich als im vorderen. IMDb 7,5, Metascore 79 und Letterboxd 4,1. Ich wollte ein bisschen edgy unterwegs hier.
Ich sag, du bist bei einer 6 gelandet.
Das ist eine Punktlandung für dich. Jawohl. Das ist tatsächlich noch eine 6 geworden. Also, weil trotz aller Verhaltenheit cool. Ist das natürlich gutes Schauspielkino und ich mag ja Hanekes unbequemes Kino. Insofern punktet er da, aber verglichen mit anderen Werken ist er, wie gesagt, nicht ganz oben.
Ja, okay.
Ja, Mensch, die ÖsterreicherInnen wurden hier auch bedient hier. Gleich zwei Projekte hintereinander. Dann großes Finale von dir.
Jo, und zwar habe ich hier einen Anlass, den ich aber erst am Ende des Filmes erwähnen möchte.
Okay.
Zu dem Film, den ich hier mitgebracht habe. Ich habe nämlich in der Filmografie einer Person recherchiert, was der denn noch so gemacht hatte.
Lierichter.
Und was mir da in der Sammlung noch fehlt. Lierichter. Und ich hatte jetzt erst vor ein, zwei Wochen mir Teufelskreis Alpha gekauft.
Oh.
Auf DVD. Mhm. Kenne ich noch nicht. Der Mann, der die Katzen tanzen ließ.
Was zur Hölle? Okay.
Und Spiegelbilder. Und Spiegelbilder habe ich hier heute mitgebracht.
Spiegelbilder heißt der Film?
Ja.
Okay.
Im Original Images von Regie von Altmeister Robert Altman.
Von Altman ist er?
Ja.
Okay.
Und von dem kenne ich ziemlich wenig. Da bist du wahrscheinlich deutlich besser aufgestellt.
Mhm.
Genau, zum Anlass komme ich später noch aus dem Jahre 72. Wie gesagt, Spiegelbilder / Images im Original und basiert auf einem Buch, Kinderbuch, von Susanna York, die hier auch die Hauptrolle spielt.
Susanna York, ja, wollte gerade fragen, von der Schauspielerin, ja?
Genau.
Krass.
Oscar nominiert kennt man sie vielleicht als beste Nebendarstellerin in They Shoot Horses, Don't They, von 1969. Hat natürlich auch diverses andere Sachen gemacht. Ist seit 2011 leider nicht mehr unter uns, aber ein Gesicht, was man möglicherweise schon gesehen hat. Guess kennt sie. Sehr schön.
Ja, ja. Ich hatte sie auch bei dem Oscar-prämierten Film hier mit hier der Mittelalter spielt, mit diesem Casanova, mit diesem Möchtegern Casanova.
War das ein Mann zu jeder Jahreszeit? Ist der?
Nee, das ist der Name von dem Tom Jones.
Ach, Tom Jones.
Tom Jones,
okay.
Ein Mann für viele Betten, glaube ich, auf Deutsch. Okay. Da spielt sie auch mit.
Ah, okay, den habe ich noch nicht gesehen. Alles klar. Drehbuch hat hier auch Robert Altman geschrieben. Und der Film zeigt sie, also Catherine, erstmal in ihrer Wohnung. Sie ist ziemlich erfolgreiche Kinderbuchautorin, irgendwie parallel zum echten Leben anscheinend, die ja ihre Skripte liest, ein bisschen was schreibt, Anruf mitbekommt von ihrem Mann, der sich gerade auf Geschäftsessen befindet und sie darauf hinweist, dass es ein bisschen später werden kann. Und immer wieder das Telefon klingelt, weil nämlich ihre sehr gute Freundin von ihr anruft und ihr irgendwie Leid plagt mit irgendwelchen Kleinigkeiten und sie eigentlich auch eher den Hörer beiseite packt und was anderes macht, dann halt auflegt. Und andere Anrufe reinkommen. Und zwar nämlich auch von einer Frauenstimme, die sie nicht identifizieren kann, auch nicht weiß, wer das jetzt sein soll und nach fünfter Nachfrage auch immer noch nicht kommt, wer es denn sei, die sie ziemlich fuchsig macht mit irgendwelchen komischen Geschichten.
So fuchsig habe ich auch lange nicht gehört.
Unter anderem eben auch der Erwähnung, dass ihr Mann Yu, der hier gespielt wird von René Aubergine. Ja.
Wird er ausgesprochen.
Ja, genau. dessen Gesicht ich kannte und dann beim Nachschlagen, ach ja, klar, aus Star Trek Deep Space Nine hat er nicht Odo
Star
gespielt.
Star Trek, nein, das Aubergine-Gesicht, natürlich.
Wenn du die Nase siehst, ja, es könnte eine Aubergine in der Nase sein.
Mhm. Kein Gewürge diesmal.
Ja, also Yu soll angeblich ein Verhältnis mit einer anderen Frau haben. Und zwar genau in dem Moment eigentlich, wo sie sich mit ihren Manuskripten beschäftigen. Als sie dann zu später Stunde nach Hause kommt, sie schon im Bett liegt, spricht sie es auch direkt an. Und er weiß erstmal auch überhaupt nicht, was sie meint. Und hat eher die Vermutung, sagt ihr auch, dass das wahrscheinlich stressbedingte Anschuldigungen sind, die aufgrund ihrer Schwangerschaft zurückzuführen sind. Also schlägt er vor, ein bisschen runterzukommen und doch bitte einfach zum abgelegenen Landhaus nach Irland zu fahren, weil die haben ein bisschen Kohle. Noch nicht ganz da angekommen, aber auf einem Hügel machen sie erstmal kurz Halt mit ihrem schicken Jaguar, guckt sie sich halt die Landschaft an mit Blick auf das Landhaus und sieht im Moment genau den selben Jaguar vorfahren und da steigt eine Frau aus, die genauso aussieht wie sie. Und was ich vergessen hatte zu erwähnen, während dieser ganzen Telefonate in der Nacht davor und dann Yu nach Hause kommt, ja, ist sie, wie gesagt, erstmal ein bisschen außer sich, weil sie ja davon ausgeht, er hat sie eigentlich betrogen, sieht sie in manchen Momenten gar nicht Yu, sondern René, der hier gespielt wird von Marcel, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Bosufi. Den kennst du zumindest vom Gesicht her aus French Connection aus dem Jahre 71. Da spielt der Pierre Nicoli schon eine der Hauptrollen da. Und das ist nämlich eher... Der
Drogendealer, oder?
Ja, der hat so eine halbglatze,
also wenn er
dunkle Haare.
Wenn er so französischen Namen hat, muss ja einer von der
Nizza Connection sein. Mhm. Ja. Der hat so ein bisschen Koteletten, dunkle Haare. Bei mir ist French Connection schon verdammt lange her, leider. Auf jeden Fall ist der halt schon länger tot. Aber sie sieht ihn und ist halt natürlich maximal verwirrt. Ja, und dann taucht aber Yu wieder auf. Mhm. Also man merkt, irgendwie hat sie da eine sehr verquere Wahrnehmung. Also wie gesagt, um runterzukommen, Landhaus in Irland, sie fährt dann halt runter mit dem Auto und dann gibt es auch nicht mehr die Frau, die so aussieht wie sie, sondern kommt da erstmal in Ruhe im Landhaus an. Man merkt da eben auch Rollenaufteilung. Also er schlägt auch vor, dahin zu fahren, damit sie in Ruhe ihr Buch zu Ende schreiben kann. Er auch dann Bilder machen kann von seinen Jagdausflügen. Er ist leidenschaftlicher Jäger. Und ja, so verbringen sie dann eben die Zeit da auf dem Landhaus, während Catherines Paranoia und Visionen immer verdichteter auftreten und sie halt immer wieder Renee sieht, ihren Ex-Mann, und eben Stimmen von dieser Frau und was auch immer mitbekommt. Dann bekommen die noch Besuch von Bekanntschaft aus der Gegend, die sie halt immer wieder dann treffen, wenn die dort zum Urlauben am Start sind. Und anscheinend, ja, der Typ fährt da halt voll auf sie ab und will halt wieder was aufleben, was sie eigentlich strikt ablehnt. Und irgendwie kommt es dann doch zu so einer Situation, wo sie ihn dann plötzlich umbringt. Tut sie es aber wirklich? Das weiß man halt natürlich erstmal nicht. Und ja, hier der Titel des Films Images spielt halt natürlich auf mehrere Facetten an. Ja, also es geht hier um die Fotografien, die ihr Mann von den Jagdausflügen macht, die für irgendwas dienen sollen. Die Spiegelbilder, ja, die ihre vermeintliche Doppelgängerin, die sie immer mal wieder auch sieht. Und das fand ich hier ganz cool gemacht, dass der Film einem nicht klare Wahrnehmung erzählen möchte, sondern sich da eigentlich verliert. Ja, was ist jetzt Realität und was nicht? Und für das Jahr 1972 fand ich das schon ziemlich cool. Vor allem auch, weil Susanna York das ziemlich cool spielt. Also okay. Die hatte mich von Anfang an gehabt. Die war auch zum Zeitpunkt der Dreharbeiten tatsächlich im Beginn einer Schwangerschaft. Und hatte dann auch ein bisschen Schiss gehabt, dass Robert Altman sie dann nicht besetzt. Ja, der meinte aber, nee, passt super. Ja, also hört sich ziemlich wirr an, aber so erzählt der Film das dann auch. Ja.
Aber man kommt, also warst du zu irgendeinem Zeitpunkt dann lost, so dass du gesagt hast, das würde jetzt zu verwirrend, oder?
Ja, man weiß halt natürlich nicht, was ist jetzt Realität und was Wahrnehmung, und der Film spielt halt damit.
Ja.
Das Ende löst es dann, gibt dann schon relativ gut vor, was jetzt Wahrnehmung ist und was halt nicht stattgefunden hat. Und dadurch wurde es für mich dann auch rund und gut erzählt.
Mhm.
Streckt sich halt über 101 Minuten und spielt in einer ziemlich coolen Gegend und Landschaft. Also sie macht da mit den Bekanntschaften auch immer wieder Spaziergänge, gibt ein paar andere Personen, die dann noch zum Tragen kommen. Ja.
Jetzt hast du gesagt, dass du relativ frisch eintauchst in die Filmografie von Robert Altman.
Ja.
Ich habe mal bei mir geguckt, also bei mir waren es 6 Filme, die ich gesehen habe von ihm.
Ah ja.
Da fehlt tatsächlich auch noch einiges.
Hast du 3 Frauen gesehen?
Nee, den habe ich zum Beispiel nicht gesehen.
Okay, weil da soll es halt ziemlich starke Parallelen zu einem Film geben.
Ah ja.
Den der referenziert, und ich
komme
gerade nicht auf die Schnelle leider darauf, welcher das war.
Aber es ist, lustigerweise taucht in seiner Filmografie der Film Popeye auf, von 1980,
geil, die Realverfilmung. Ja, Hammer, mit
genau.
Robin Williams.
Genau.
Alter, warum verwechsel ich den?
Robin Williams und Shelley Duvall.
Ja, stimmt.
Aus Rocky Adrian.
Ja.
Und ich habe neulich ein Interview gelesen von dem ehemaligen...
Welchen hast du gerade referenziert?
Hm?
Welchen Filmtitel hast du gerade genannt?
Popeye.
Ja, Shelley Duvall aus...
Shelley Duvall aus, nicht aus Rocky, aus Shining, natürlich.
Aus The Shining,
ich habe Rocky gesagt, das war jemand anders. Talia Shire, nee. Ich meine natürlich Shelley Duvall aus Shining. Gut besetzt als Olivia. Und ja, ich habe ein Interview neulich gesehen von dem Paramount-Chef von damals, der halt die Filme produziert hat und anderem auch Popeye produziert hat. Und als er gefragt worden ist, wo die meisten Drogen oder wo das meiste Kokain über den Filmset geflattert ist, hat er gesagt, mit Abstand Popeye.
Ja, krass.
Er meinte, das war das most coked up set, wie er gesagt hat, in seiner kompletten 20-jährigen Karriere. Und er meinte, da wurde Kokain kiloweise irgendwie rangeschleppt und die Dosen wieder rausgeschleppt, wo die Filmdosen dann in den Kokaindosen transportiert werden. Und er meinte, das war komplett dicht, was das most coked up set angeht. Und Robert Altman war der Regisseur von Popeye, insofern.
Ja, das hätte ich auch mal aufgeschrieben gehabt. Den habe ich auch mal irgendwann gesehen.
Der ist
ziemlich gefloppt, glaube ich. Und
Ja, ich habe ja eine große Lücke, habe ich ja geschlossen, nämlich Mesh mal gesehen habe, habe ich mir ausgeliehen von dir.
Den habe ich auch mal gesehen.
Vor knappem Jahr. Aber ich kannte natürlich Shortcuts, The Player und so, seine 90er-Filme kannte ich.
Die kenne ich zum Beispiel nämlich eben nicht.
Die kennst du nicht?
Nee.
Ja. Welchen ich von denen nicht gesehen habe, ist Prêt-à-Porter. Der wiederum
den auch
fehlt
nicht,
mir.
Ja.
Aber McCabe und Mrs. Miller und The Long Goodbye habe ich auch gesehen.
Ja, siehst du, die beiden kenne ich zum Beispiel auch nicht.
Die kennst du auch nicht. Aber noch große Lücken hier. Nashville ist ja ein großer Film. Gosford Park fehlt mir.
Genau, Gosford Park, ja klar.
Da sind schon
hier
paar,
fehlt mir auch, auch noch. Gucken. Ja, ja, da gibt es schon echt noch krasse Lücken bei dem.
Ja, ist
bin
ein großer
froh, dass ich den hier gesehen habe, weil hab dadurch Bock noch mehr, also auf noch mehr Filme von ihm.
Ja, Lee hat auch so ein bisschen seine Filmografie vervollständigt. An der einen oder anderen Stelle. Cool.
Klingt gut. Ja, als Produktionsfirma hier hat Hemdale Film Corporation agiert. Mhm. Die kannte ich jetzt, hat mir auch nichts gesagt. Die ist aber ist ein britisches Produktionsfirma und die haben, Mann, Alter, kommt mir ein scheiß fucking Fenster entgegen, was ich nicht haben will. Die.
Brauchst du einen Abakus?
Ja, Mann.
Dann kannst du das manuell machen.
Die,
scheiß Fenster kommt ihm entgegen.
Ah, Mann.
Gottverdammte Scheiße!
Mach das Fenster weg.
Okay, egal. Also, die haben auf jeden Fall eine Menge krasse Filme produziert, auch amerikanische, also vermeintlich amerikanische Filme, wo die aber agiert haben.
Welche zum Beispiel? Kannst du da irgendwie 3, 4, 5 Beispiele nennen?
Ja, ich sag dir sofort. Und zwar haben die zum Beispiel.
Ja, bitte? Wenn es geht, 10 Beispiele.
Terminator gemacht. Platoon haben sie gemacht. Hier, Return of the Living Dead haben sie gemacht. Das Messer am Ufer, also zwar, glaube ich, Polanski. Der letzte Kaiser haben die produziert. Ja, aber vor allem die ersten beiden, Terminator und Platoon. Hatte jetzt eher weniger auf dem Schirm, dass dahinter eine britische Produktionsfirma steht. Oder etwa du.
Harte Scheißfilme. Ja, wusste ich natürlich, ja. Interessant war auch die Info Blade Runner bezogen, ja, dass
ja,
da die Shaw Brothers
voll,
indirekt
ja,
noch mitproduziert
das,
haben.
Ja.
Das war auch, das habe ich nicht gewusst.
Gut, kommen wir aber nochmal kurz zurück zu dem Film und dann.
Das Messer am Ufer ist von Polanski, das lässt mich auch gar nicht los. Das ist der Film mit Keanu Reeves und Dennis Hopper und so.
Warte.
Bist du sicher, dass Polanski da Regie geführt hat?
Ich kann mich auch wahrscheinlich ja.
Auf jeden Fall spielt Keanu Reeves damit, das weiß ich hundertprozentig.
Ja, ja. Ich glaube, ich meine einen anderen Messerfilm.
Ein anderer Messerfilm.
Das Messer, nee, Tim Hunter hat die Regie
Tim Hunter,
geführt.
Rivers ja, Edge hieß ja, der im Original, genau. Ja, 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 siehst du, ja, Crispin ja. Glover, Keanu Reeves.
Messer im Boot.
Oh, Dennis Hopper und Keanu Reeves, richtig.
Ja, sehr gut.
In Erinnerung. Yes.
Ja.
Das Messer im Boot.
So, bevor ich jetzt noch weiteren Quatsch erzähle, komme ich mal zurück noch auf meine letzten Fakten.
Mach mal.
Susanna York war hier als beste Darstellerin in Cannes nominiert und hat den auch gewonnen. Außerdem, also der Film hat insgesamt $807,000 geschätzt gekostet und ich würde das letzte, den letzten Fakt und warum ich den Film hier gebracht habe, nach den Punkten bringen, wenn es für dich okay ist.
There's a line you cross, you don't never come back from.
Ja, das ist in Ordnung.
Point of no return.
Auch das ist in Ordnung.
Dave crossed it.
Sehr gut.
Also
George Lucas musste sich ja auch frei davon machen, ja, dass er einen Vorspann zu einem Film bei Star Wars anders gemacht hatte und dann eben aus dieser Regiegilde austreten musste, wenn ich das noch mit meinen Amateurfakten im Kopf habe. IMDb ist bei einer 7,0, kein Metascore, Letterboxd 3,7.
Sehr ordentlich.
Ja.
Und
ich gucke gerade Guess fragend an.
Hast heute auf jeden Fall keine Gurken mitgebracht, so wie das klingt.
Mhm.
Alles drei Filme, die zu empfehlen sind deinerseits. Also es sei denn, du machst hier den klassischen Second Run, aber ich glaube nicht. Und kommst dann mit 3 Punkten. Oder Lee macht es auch ab und zu. Lee beherrscht den klassischen den klassischen Second Run, beherrscht er auch aus dem FF. Ich sag 7,5.
Ich bin bei 8 Punkten gelandet.
8 Punkte noch? Ja. Ach Mann, ey, scheiße. Ich wollte doch die neue Runde machen, ey, scheiße.
Menno.
Manu, gib mir bitte die kleinste
Vierer. Kleine Chance. Ich muss jetzt eine Nullrunde dann machen, damit wir hier gleich rausgehen. Ja.
Ja.
Okay. Es gab nämlich hier auch eine Oscar-Nominierung für beste Musik. zwar abgefahren, erstmal noch ein Nebenfall. Hier gibt es einen Avantgarde-japanischen Percussionist, Stomi Yamashita. Der hat hier den abgefahrenen Soundtrack beigesteuert mit eben John Williams zusammen.
Ach, okay.
Oscar-Nominierung für John Williams. Gewonnen hatte, irrigerweise, ich habe das noch nicht ganz auf die Schnelle durchdringen können. Und zwar hat nämlich in dem Jahr Rampenlicht, also Limelight, aus dem Jahr 52 den Oscar für beste Filmmusik gewonnen.
Was?
Ja. Und eben Charlie Chaplin, Ray Rush und Larry Russell da mit einem Gewinn rausgegangen sind. Ich habe es nicht ganz geblickt. Gibt natürlich zu Rampenlicht im Wikipedia-Artikel entsprechend die Hintergründe dazu, warum nach Jahrzehnten dann plötzlich dieser Film mit einer Nominierung gewürdigt wurde und gewonnen hatte. War für mich halt überraschend. Aber gut, der Score ist jetzt halt auch, ja, ist jetzt kein klassischer John Williams-Score, wie man ihn von vielen anderen Filmen wie Jurassic Park, Indiana Jones, Star Wars und so weiter kennt, sondern der, man hört da zwischendurch solo eine Querflöte, man hört wildes Geigengezuppel und immer wieder so
bisschen atonal, ja.
Atonale Töne, genau, um halt auch so ein bisschen eine creepy Stimmung, eine Thriller-Stimmung für diesen Film halt zu erzeugen.
Okay. Ja.
Aber ich wollte unbedingt jetzt einen Film mitbringen, wo John Williams die Musik komponiert.
Jetzt, ja. Aber das war nicht die Parallele, oder John Williams?
Nein,
oder?
Das war nicht die Parallele.
Okay.
Aber ich wollte einfach nur nochmal mit dir kurz quatschen, weil wir beide ja sehr unabhängig voneinander auf einem Konzert waren.
Ich habe ja schon in diesem Podcast erzählt, dass du eigentlich dreimal da warst. Einmal davor und zweimal drinne.
Ja, genau.
Drei Tage danach hängt da dafür noch nie rum.
Genau, 3 von 3 fast voll gemacht.
Die GSG 9 wurde schon eingeschaltet. Warum das der Typ hier 3 Tage hintereinander macht?
Ja, Mann. Ja, wir hatten uns ja Donnerstag dann getroffen, also dem ersten Abend von dreien, wo die Filmmusik von John Williams von den Berliner Philharmonikern in der Berliner Philharmonie gespielt wurde. John Williams ja bekanntermaßen leider krankheitsbedingt absagen musste, aber bei dir wahrscheinlich auch Stéphane Deneuve, der dann als Dirigent eingesprungen ist, der auch mit John Williams wohl befreundet ist und eben Grußbotschaften mitgebracht hat.
Ja, der hat auch bei diesem John Williams in Tokio und so, hat er ihn ja auch immer so, wenn John Williams halt eine Pause gebraucht hat bei seinen Konzerten, hat er ja dann irgendwie zwischendurch immer dirigiert. Also das heißt, nicht nur befreundet, sondern definitiv auch einer, der mit ihm ja zusammengearbeitet hat dann in der Vergangenheit.
Ja, und er hat ja auch dann berichtet, John Williams geht es deutlich besser. Mhm. Ja, also freut uns natürlich.
Ja.
Und ja, da habe ich ja dich nach dem Konzert zusammen mit Nora dann kurz getroffen.
Ja, haben wir ein paar Filme ausgetauscht und haben ein bisschen gequatscht. Aber wir wollten natürlich nicht spoilern, zu viel.
Und Nora war ja auch enthusiastisch und hin und weg von dem Konzert.
Das stimmt.
Ja.
War schon cool, trotzdem hingegangen zu sein.
Ja, also. Voll. Hat sich gelohnt, finde ich
auch. Dafür, dass Dave gar nicht hingehen wollte und dann zweimal da war, ist auf jeden Fall auch ein krasser. Das Ende der.
Ein Twist.
Das ist ein ziemlicher Twist, ja. Das ist komplett das Gegenteil von dem, was du eigentlich geplant hast.
Ja, Mann.
Und gesagt hast, ich halte mein Geld zusammen für Miami, ist vielleicht doch nicht so schlecht, das Ticket abzutreten.
Mhm.
Okay.
Ja. Und du hattest ja dann erwähnt, oder ihr hattet erwähnt, ein bisschen was Überraschendes. War das dann das Ding aus Dracula? Aus dem 1970er-Jahre-Dracula-Film oder hast du es noch im Kopf?
Naja, das ist jetzt keins der...
War eher untypisch.
Aber was noch untypischer war dieses Love-Theme von The Geisha.
Ja, stimmt.
Da habe ich komplett vergessen, dass John Williams bei The Geisha die Musik gemacht hat. Und ist jetzt auch nicht so ein heroischer, krasser, eingängiger Score. Mhm. Also heroisch muss ja nicht sein. Schindlers Liste ist ja auch nicht heroisch, aber dafür eingängig. Aber ehrlich gesagt, also er hat bei Jaws den Main-Theme angestimmt.
Voll,
war. Aber hättest du den anderen erkannt, Alter, dass das aus der Weise High ist?
Das ist ja voll der gute Laune-Song im Vergleich zu John Williams gewesen, ne?
Wenn du mir das vorgespielt hast, gesagt, das ist Jaws, Alter.
Ja,
ich meine, gut, Alter. Ich habe ihn jetzt auch nur 2-3 Mal gesehen und
auch
nicht so 1000 Mal.
Ja.
Aber ich hätte es nicht erkannt.
Ja.
Also, das sind so Sachen, wo ich sage, es ist eher so ungewöhnlich. Und dann hat Jurassic Park nicht und so, weißt du?
Aber schon wirklich auch krasse Komposition.
Ja, voll. Also. Ja, klar.
Legendär. Ja, Stimmung war genial bei beiden Konzerten, auch bei denen ich war. Ja, ich war dann Freitag und Samstag.
Mhm.
Und Samstag war noch ein paar, würde ich sagen, von der Atmosphäre her noch ein paar mehr Fans da am Start.
Okay.
Ja, da gab es dann auch schon zur Halbzeit Standing Ovations und dann auch zwischendurch immer wieder. Die Stimmung war phänomenal, hat richtig Laune gemacht.
Wo habt ihr gesessen?
Nathalie und ich am Freitagabend, wenn du auf den Dirigent auf die Philharmonika guckst, dann nah oben rechts. hatten sehr viel gesehen, außer da dann eben die
den Tuba.
Bässe und die
Cellisten. Den Tuba-Spieler hast du nicht gesehen.
Ja, genau, den habe ich nicht gesehen.
Ja, da saß ja da, wo ich saß.
Ja, lustig, Alter.
Weil wir saßen genau auf der Seite, dass du praktisch so die Hafenspieler, dann hast du komplett gesehen auf der anderen Seite.
Ja,
und unter uns war praktisch der Tuba-Spieler.
Ah ja, ja, dann saß er wahrscheinlich ziemlich ähnlich.
Aber erste Etage, oder?
Ja, genau.
Ja, ja, ja. Klar, dann saß er wirklich fast auf den ähnlichen Plätzen. Das sind doch mega Plätze, oder?
Ja, voll, Alter.
Ja.
Vor allem habe ich es ja gefeiert, weil man ja auch den Dirigenten, den Stéphane Deneuve, die ganze Zeit gesehen hat, mit seinen Anstrengungen, und wieder dabei ist.
Ja, ja.
Also Respekt, Alter.
Ja, super, super Blick auf den Dirigenten.
Und am Samstagabend saßen wir halt genau mit Blick auf den Dirigenten. Dann habe ich diesmal noch auch die hier Bassisten und Cellisten und auch Tuba-Spieler wahrgenommen.
Weil ich glaube, die teuersten Plätze waren tatsächlich da direkt hinter dem Orchester unten.
Ja.
Aber genau. Die finde ich gar nicht geil, weil du siehst ja, du guckst die ganze Zeit gegen den Rücken von dem ganzen Orchester.
Ja.
So.
Du siehst da halt
sehr nah. Von unserer Perspektive hast du mehr gesehen. So
ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Hast du zwar zentralen Blick auf den Dirigenten, aber alle anderen drehen dir den Rücken zu. Und auch wenn du da auf einer Ebene bist mit denen, fand ich die Plätze irgendwie nicht geil.
Ja, ein Kumpel von mir saß da ja.
Ah, okay.
Das war ganz lustig. Wir machen halt immer was zu seinem oder meinem Geburtstag, so in diese Richtung mittlerweile.
Mhm.
Und ich dachte mir, der ist ja auch großer Star Wars-Fan. Vielleicht kann ich ja über eBay noch Tickets ergattern und gehe dann mit ihm zusammen hin.
Mhm.
Und hatte dann eben die Tickets für Samstag. Und hat ihm das dann halt geschrieben, ja, hat ihm vorher schon geschrieben, nehmen wir mal an dem Tag nichts vor, hat dann die Tickets und dann war klar, gehen wir hin. Dann habe ich ihm das halt geschrieben und dann hat er sich 2 Tage nicht gemeldet. Ich dachte schon, okay, vielleicht geht er ja doch schon an der anderen Tag hin. Mhm. Und hatte ich mittlerweile für Nathalie und mich für den Freitag noch Tickets bekommen und dann schrieb er mir, naja, ich gehe auch schon am Freitag hin, aber ich würde sehr gerne mit dir am Samstag hingehen, aber kann verstehen, wenn du mit jemand anderes auch am Samstag hingehst.
Ach, okay.
Ja, das heißt, wir haben uns dann Freitag in der Halbzeit dann am Tisch getroffen.
Ach, er war auch beide Tage da.
Ja, Mann, und er saß nämlich am Freitag in gleich der 2. Reihe, die du gerade meintest. Ja,
ah, okay.
Also nicht Top-Reihe, sondern direkt dahinter, weil nämlich der Cousin seiner Partnerin auch selber komponiert und da alle paar Wochen in der Philharmonie ist und da halt über die Philharmonie-Chefin gute Tickets klar gemacht hat.
Das ist ja abgefahrene Scheiße.
Da sieht man halt dann die Musiker natürlich total nah und ich glaube, also ich habe dann auch sehr gute Freunde von, die ich noch von früher kannte, von Manne, also von seiner Mutter Freunde, ja. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich, wir waren da früher immer auf Grillfesten, ja. Die haben das veranstaltet. Da Mann und ich unsere ersten Grillerfahrungen gemacht, so. Nico war da auch am Start und so weiter. Und die habe ich halt zufällig getroffen nach Jahren, ja. Mhm. Und die sind halt auch so klassische Philharmoniegänger und meinen, ja, heute war sie eher untypisch.
Ja.
Naja. Also
ja, die haben, da waren ja auch, da, also was ich nicht wusste, das hat ja Nora mal gefragt und dann kam raus, dass ein paar um uns rum auf jeden Fall auch so eine Jahreskarte hatten.
Ja, yeah, genau. Ja,
und die
genau.
Können sich auch das John-Williams-Konzert angucken, weil das ist alles inklusive, was in der Philharmonie stattfindet, da ist nichts ausgeschlossen.
Genau.
Und insofern waren ein paar Leute da, die wahrscheinlich gesagt haben, ja, mal gucken. Interessanterweise, also Hoffi hört es jetzt, glaube ich, hier, wahrscheinlich werde ich ihm das vorher mitteilen, weil ich habe jetzt gerade in diesem Moment mein Konto ausgecheckt. Es kam nämlich, wir haben nämlich geguckt, ob da jemand Karten sucht.
Ja, yeah.
Weil, habe ich dir auch erzählt, Nora und, ich wollten ja, Nora und ich wollten ja hin und dann haben wir gesagt, so, dann hat uns Hoffi geschickt, so, ja, setzt euch doch gleich auf unsere Plätze von Hoffi und Steffi, seiner Freundin, weil die sind irgendwie eine Reihe vor uns oder eine Reihe oder 2 Reihen vor unseren Plätzen. Also hatten wir eigentlich 4 Plätze für 2 Personen, was eigentlich voll der Schwachsinn ist. Da habe ich Lee tagsüber gefragt, ob ich mitkommen will mit seiner Freundin, aber ihm war das zu kurzfristig und dann dachte er so, ja, komm, wir gucken mal davor, wenn einer irgendwie Tickets sucht, verschabeln wir und dann schenken wir Hoffi halt die Kohle, so, weißt du, dann hat er ein bisschen Schadensbegrenzung. Und da war aber
ich hab's ja auch gefragt.
Ich bin
im Theater schon, so kann ich schlecht absagen.
Das war das Ding. Und dann habe ich aber, dummerweise ist mir auch voll spät eingefallen. Und dann dachte ich so, ja komm, wir finden schon davor irgendwelche, die da rein wollen und die Karten suchen. Und was wir kriegen, kriegen wir so, weißt du. Und da war gar keiner, der Tickets gesucht hat. Und als wir beim Reingehen waren, was schon irgendwie so 4 Minuten vor Beginn war, da kommt eine Frau und so weiter und hat irgendwie nach Tickets gefragt und sie wurde dann zur Kasse geschickt. Und ich meinte so, wolltest du hier rein? Und sie so, ja, ich war hier spontan in der Bücherei drüben irgendwie. Und hab mal geguckt, was hier los ist. Ich weiß gar nicht, wer spielt und so, aber ich würde mir das gerne angucken. Da meinte ich so, wir haben 2 Plätze, 2 sehr gute Plätze. Und dann habe ich so gegoogelt und die sind halt irgendwie, also ein, was war das, 160, 170 pro Karte?
Ja, ich glaube, du meintest 160.
Ja, und ich meinte so, ja, wie viel willst du haben dafür? So, meinte ich so, ja, 100, so weißt du. Und sie so, ja, nee, 100 ist zu viel und so, weil sie wollte halt spontan da rein, sie wusste nicht, wer John Williams ist und so. Und dann meinte sie, ja, wie viel würdest du denn? Keine Ahnung. Und dann meinte sie, ja, 60 Euro. Und jetzt habe ich gerade im Konto auch so geguckt, weil es war auf Vertrauensbasis. Die hat irgendwie so ein österreichisches PayPal, was ich noch nie gehört habe. Wohnt da halt irgendwie, ist aber so eine Spanierin oder Portugiesin irgendwie gewesen, also mit gebrochenem Deutsch. Und meinte so, ja, dann muss ich dir das irgendwie überweisen und so. Und habe ihr halt so meine EC-Karte fotografiert, weißt du? Telefonnummer gegeben und, aber es war trotzdem, hätte sie gesagt, so ja, drauf geschissen, ja, so, weiß ich nicht, so was willst du da machen? Und deswegen habe ich das Hoffi auch noch nicht mitgeteilt, aber ich habe gerade gesehen, sie hat die 60 Euro tatsächlich brav überwiesen. Insofern werde ich die an Hoffi weiterleiten, also zumindest ein bisschen was rausgeholt, kann er sich 2-3 Blu-rays kaufen oder 4K-Scheiben, ist auch schön. Ist das Geld nicht ganz weg, aber ja, mehr ging leider nicht. Also dann saß sie auf Deluxe-Plätzen für 60 Euro, ist schon auch geil für sie gelaufen, ey.
Ja. Genau, mit einem Platz neben
ihr
frei.
Mit einem Platz neben ihr frei, wo sie ihre Jacke hinlegt hat, ja. Ja, mehr ging nicht.
Ja, war schon eine coole Erfahrung.
Voll, ja. Voll gut. Alright.
Jo.
So, ich finde die Parallele nicht zwischen deinen Filmen.
Okay, ich habe 4 Filme mitgebracht, wo wirklich mit Abstand, wenn es um Hauptrollen geht, eine Frau einfach die Hauptrolle gespielt hat.
Ach, eine weibliche Hauptrolle.
Die teilweise eben alleine sich irgendwie durchschlagen mussten. Oder
ja. Okay, das ist es. Ja. Hätte man drauf kommen können. Ich war wieder zu doof. So, dann komme ich nochmal mit meinem letzten. Fast chronologisch, aber unfreiwillig gewählt von mir. Ein Western.
Mhm.
Aber nicht irgendein Western, sondern ein Western mit Clint Eastwood.
Oh.
Und nicht nur mit Clint Eastwood, sondern von Clint Eastwood. Tatsächlich seine zweite Regiearbeit nach Sadistico. Das ist ein Film, den ich rezensiert habe in unserer ersten Episode nach der Sommerpause letztes Jahr. Und der Film heißt Ein Fremder ohne Namen, alias High Plains Drifter aus dem Jahr 1973. Ein hervorragendes Jahr, wie Lee sagen würde. Und kennst du den Film?
Ja.
Hast du gesehen?
Ich muss ihn kennen. Ich schlage mal vorsichtshalber nach, aber ich habe irgendwann mir alle...
Hast du alle Eastwood-Western gesehen? Das sind tatsächlich eine ganze Menge, Alter, die er da auf
dem Pay Rider, Texana und so
alle
weiter.
Alle gesehen, okay, ja.
Bei hier, Bronco Billy und so, alles irgendwann mal gesehen. Das war aber in den 2000ern. Also ich kriege jetzt inhaltlich die Filme auch nicht mehr unbedingt zusammen, aber ich hatte mal eine Phase, da war ich...
Ich glaube, wenn du einen beschreibst du wahrscheinlich intrigued. Die anderen 17 auch. Also es passiert nicht viel anders.
Ja,
weil Eastwood spielt hier natürlich auch den geheimnisvollen, wortkargen Fremden, der hier in die Minensiedlung Lago einreitet.
Mhm.
Und dort direkt 3 Revolverhelden, die ihn bedrohen, halt aus dem Friseurstuhl abknallt. Jetzt kann sich vielleicht an die Szene erinnern. Wurde ich natürlich sofort erinnert an die Untouchables, an die Szene von De Niro im Friseurstuhl als Al Capone. Und ja, die haben da so eine Querelen und er, keine Ahnung, er geht da seelenruhig dann rüber auf die andere Straßenseite, setzt sich in den Friseurstuhl und erschießt dann die Fremden, als sie ihn wieder weiter anpöbeln, irgendwie aus dem Friseurstuhl, als sie da ihre Knarren zücken. Dann geht er über die Straße und begegnet so einer jungen Dame, die ihn dann auch einfach so anrempelt, weißt du, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen von ihm so. Er reagiert dann insofern aufmerksam, dass er sie dann schnappt, in die Scheune zieht und halb vergewaltigt. Also so ein bisschen gegen ihren Willen. Mhm. Sie macht dann zwar mit, aber das war auf jeden Fall nicht einvernehmlich, wie man so schön sagt. Und der entscheidet sich dann einfach mal hier zu bleiben in dieser Stadt. Lago für ein paar Tage. Und es gab in der Vergangenheit ein Ereignis, wo der frühere Sheriff zu Tode gepeitscht wurde in so einer minutenlangen Sequenz, wo halt der in der Mitte schmerzerfüllt sich krümmt und er kriegt halt immer Peitschenhiebe ins Gesicht und auf den Körper. Und kommt so zu Tode. Und die 3 verantwortlichen Ganzlinger, die wurden in den Knast gebracht durch verschiedene Leute, die in dieser Stadt halt irgendwie ansässig sind. Und die sind nun bald raus aus dem Knast, um sich an der Stadt Lago zu rächen, dass die verurteilt worden sind. Und der hiesige Sheriff ist auch einer von der Sorte eher unfähig und nicht so richtig irgendwie mutig. Und deshalb geben die dem fremden Revolverhelden die Vollmacht, alles zu tun und alles zu kriegen, um das Dorf zu beschützen und die Ganoven zur Strecke zu bringen. Das ist die Story von Ein Fremder ohne Namen, alias High Plains Drifter. Ich könnte sie in einem Satz pitchen. Ich könnte sagen, ein Fremder reitet in eine Stadt, dezimiert Bewohner und Architektur zur Hälfte und reitet wieder raus.
Perfekt.
Auch gut, oder?
Mhm.
Und das wollte ich sagen, ist eigentlich so die Beschreibung von jedem Clint Eastwood-Western, also zumindest von 95% aller Eastwood-Western, die jemals rausgekommen sind. Aber es macht schon Spaß, wie die ihm praktisch sagen, so, du kannst alles machen, was du willst, du musst für nichts bezahlen, die Stadt gehört praktisch dir. Und er dann anfängt, sich so Stiefel, weißt du, auszusuchen und der Typ sagt seinen Preis und er sagt so, nee, er zahlt nichts. Und natürlich die teuersten Stiefel, holt sich Waffen, bewaffnet auch die anderen Penner da draußen. Mietet sich in ein ganzes Hotel ein, wo er vorher ein Zimmer gemietet hat. Und jetzt sagt er so, ja, nee, er mag halt keine Nachbarn und so. Quartiert halt alle aus diesem Hotel raus. Weißt du, die schickt er dann auf die Straße, sodass er alleine in diesem Hotel wohnt. Da ist so ein Kleinwüchsiger, der eigentlich von allen so als Bodenbursche benutzt wurde und der immer so die Drecksarbeit machen musste. Den nennt er dann kurz an zum Sheriff. Das ist dann plötzlich der Sheriff, der von allen getreten worden ist und hat plötzlich so Macht, weißt du. Und es macht schon Spaß, dazu zu gucken, wie Clint Eastwood praktisch wortkarg und so mit ein, zwei Silben irgendwie diese Aufgabe annimmt und dann aber auch die zu Weißglut bringt, mhm. die ganzen Bürger, die irgendwie Geld machen wollen und er aber sagt so, nee, das kostet mich nicht so, weißt du, ich kriege hier alles umsonst, mein Essen und mein Bad und alles mögliche, wo die Leute früher Geld verdient haben, hieß es diesmal, nein, wir haben ihm zugesichert, er zahlt halt nichts dafür, weißt du, und der Sheriff ist halt jedes Mal dabei und sagt, nein, er muss nichts bezahlen. War schon ganz witzig. Kannst du dich erinnern an den Film, so jetzt eigentlich, was ich die Story rausgebracht habe?
Ja.
Ja, du hast jetzt nicht die Riesennamen, aber Verna Bloom spielt mit, die ist die weibliche Nebenrolle, die kennen wir uns, National Lampoon's Animal House natürlich, Die Zeit nach Mitternacht von Scorsese spielt sie mit. Marianne Hill, The Godfather 2 hat hier eine Rolle. Dann haben wir John Hilleman, der Higgy Baby hier aus Magnum, ist einer von den Stadtbewohnern. Und Mitchell Ryan, und das ist schon lustig, weil Mitchell Ryan ist für mich eine meiner Lieblings-Sitcoms aus den 90ern, als Dama und Greg. Und Mitchell Ryan ist praktisch der Vater von Greg. Und der ist in der Serie verheiratet mit Jessica Walters. Und Jessica Walters ist die weibliche Hauptrolle, nämlich die Stalkerin aus Sadistico, aus dem Film davor, den er gedreht hat, mit seiner Regiearbeit. Also er hat praktisch die Eltern von Dama und Greg hintereinander besetzt in seinen Filmen, Alter. Das ist schon ein bisschen witzig. Die kennt man aber auch aus anderen Filmen. Der war der Antagonist bei Lethal Weapon 1 zum Beispiel oder bei Judge Dredd hat auch eine Rolle gespielt. Also definitiv ist Mitchell Ryan auch ein Gesicht, was man kennt. Und der Antagonist oder der Anführer von diesem Trio, von diesen Ganzlingern, die dann Richtung Lago unterwegs sind, was übrigens dann irgendwann in Hell umbenannt worden ist von Clint Eastwood, der machen kann, was er ist. Also, oder der hier nur der Fremde genannt wird. Der bestimmt dann auch zu einer Stelle, dass komplett alle Gebäude in dieser Minenstadt rot gemalt werden. Das heißt, das ist schon abgefahren, weil du siehst diese kleine Westernstadt und das ist alles rot, weißt du, jedes Gebäude ist rot, das hast du so auch noch nicht gesehen. Ja, und dieser Anführer der Antagonisten wird gespielt von Jeffrey Lewis, auch eine Fresse, die man kennt, Vater von Juliette Lewis und war auch sehr lange aktiv und oft als Antagonist auch in der Filmgeschichte besetzt worden. Ja, und der macht Spaß, auch wenn es jetzt natürlich nicht der großartigste ist und auch wenn er nicht so an die Dollar-Trilogie rankommt oder so, ist das ein ganz cooler Western. Die Producer wollten tatsächlich, dass Eastwood hier im Studio dreht, dass er so Studiokulissen aufbaut, weil man so natürlich die Kosten kontrollieren kann. Aber Eastwood lehnte das ab und ließ dann eine Stadt komplett nachbauen. Aber der ist ja auch bekannt dafür, dass er bei seinen Dreharbeiten so effektiv arbeitet, dass er meistens unter dem Budget bleibt. Und der Film hat 5,5 Millionen gekostet und das war, glaube ich, weniger als angesetzt worden ist für den Film. Also Eastwood hat hier mal wieder fürs Studio so zugearbeitet und so effektiv gearbeitet, dass er gar nicht mal das komplette Budget ausgekostet hat. Hat 15,7 Millionen eingespielt und es sei noch zu erwähnen, dass in dem Genre, in den Genre-Aufzählungen bei IMDb und bei anderen Plattformen, taucht auch öfter mal so das Genre des Mystery-Thrillers oder Horror auf und das sieht man eher selten bei einem Western, wo Clint Eastwood eine Rolle spielt. Aber wenn man diesen Film beobachtet und wenn man vielleicht nachdenkt, wo dieser Hauptcharakter des Fremden, der übrigens keinen Namen hat, wie der Titel schon sagt, wo der her ist und wer er letztendlich am Ende ist und kombiniert mit einer bestimmten Schlussszene, dann hat man hier noch eine übersinnliche Komponente, die erstmal eigentlich ganz cool ist und die man so noch nicht gesehen hat. Und natürlich ist der Film viel blutiger als ein normaler Western zu der damaligen Zeit, weil Eastwood hat 1973 schon einige von den Spaghetti-Western gedreht und er wusste, dass Western mittlerweile eher harter Natur sind, nicht die heldenhaften USA-Western. Und deswegen hat man hier einige blutige, ziemlich harte Szenen für die damalige Zeit. Und das sorgte dafür, dass John Wayne ihm einen harten Korb gegeben hat, weil er hat einen Brief an John Wayne geschrieben und hat gesagt, lass mal in Zukunft irgendwie mal zusammenarbeiten und mal auch willst du mal mitspielen in einem Western, wo ich irgendwie mitwirke. Und da hat John Wayne ihm einen bösen Brief zurückgeschrieben und meinte so, Alter, ich habe deinen Film gesehen hier, High Plains Drifter und das ist der allerletzte Scheiß und okay, was soll die ganze Gewalt und warum ist das so blutig und er ist natürlich aus einer komplett anderen Generation.
Ich war ja auch nie ein John Wayne Fan und kenne auch nicht so viele Filme von ihm, Aber ja. The Marshall, und der war, glaube ich, kam da voraus, der hatte ein paar Szenen, wo ich dachte, Alter, für das, dieses Jahr und mit John Wayne war der schon, hat er schon seine harten Momente gehabt.
Also, ja, klar, aber es ist trotzdem klar, ist ein John Wayne-Film kein Peckinpah.
Untypisch, ja, definitiv. Ja. Ja, ich sehe auch gerade, war ja die dritte Regiearbeit von Clint Eastwood hier und die erste Western als Regisseur.
Das müsste die, bist du sicher, dass die dritte ist? Müsste die zweite sein nach Sadistico.
Sadistico, ja, Dirty Harry hat er mit Don Siegel zusammen gemacht.
Ach so, da hat er mit,
beide.
Er war der Co-Regisseur, oder
ja,
was?
Ja, genau.
Ach so, ja. Wusste aber, wann war Dirty Harry, 73?
71, so wie Sadistico.
71, okay, ja, gut. Also offiziell wird es hier gelistet, als seine zweite Regiearbeit, insofern vielleicht seine eigene oder so.
War wahrscheinlich. Jetzt
nicht, da war er nur Co-Director, das mag sein.
Ja.
Ja, dann habe ich seine ersten drei Regiearbeiten zumindest gesehen.
Sehr schön.
Ja, und deswegen hat John Wayne ihm hier einen bösen Brief zurückgeschrieben, also Alter, ist so brutale Scheiße und lass mich in Ruhe. Und Eastwood hat auch nie wieder ein Wort mit ihm gewechselt, also dabei blieb es dann bei diesem Austausch.
Okay, ja, schade.
Ja, das ist auch noch ganz interessant. Aber ist ein bisschen blutig, ein bisschen gewalttätig, aber auch sehr lustig, weißt du, in manchen Begegnungen und so. Und der hat ein bisschen Humor, er ist ein bisschen all over the place, also ist schon nicht so... Filmisch gesehen kann ich mir, also wenn du den Metascore hörst, kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Kritikerin da gesagt hat, so, was ist das für ein seltsamer Film? Man hat schon bessere Western gemacht, aber ich mochte den auch, also war jetzt eine Erstsichtung von mir.
Ich finde das ja irgendwie auch eine Art Markenzeichen von Clint Eastwood. Ja? Du hast in fast allen Filmen von ihm irgendwas, was ein bisschen drüber ist und wahrscheinlich gar nicht wirklich so ernst gemeint.
Aber er ist schon hart die Konstante mit seinem Typ und
total.
So.
Total. Mag ich auch sehr.
Das zieht sich ja nur wirklich durch seine komplette Karriere. Alter, ob der den Coach spielt bei Million Dollar Baby oder Gran Torino oder so.
Alter, ja.
Er ist immer der knarzige, egal in welchem Jahrgang, er ist immer der knarzige Typ, Alter, der... Hat er mal irgendwie so als Gespräch, also Sadistico war schon ein bisschen ungewöhnlich, weil da war ja so ein Radio-DJ, weißt du, der hat so am Mikrofon dann so ein bisschen ausgerastet ist. Und da habe ich auch so gesagt, ich habe in einem Film noch nie Clint Eastwood so viele Worte reden hören wie in Sadistico. Ist schon untypisch, aber generell ist er natürlich immer der gleiche Typ gewesen. Ja, geht eine Stunde 45 und das ist ungewöhnlicherweise ein Film, der immer noch ab 18 freigegeben ist, aufgrund der Gewalt. Ja. Der Drehbuchautor sei noch erwähnt, Ernest Tidyman. Immerhin Drehbuch geschrieben von French Connection.
Hatten wir ja auch schon.
Hatten wir gerade, ja. Auch nicht gerade unbekannt. Und der hat das Drehbuch von Shaft geschrieben.
Sehr schön.
Da sind wir wieder ein bisschen bei der Blaxploitation-Ecke.
Sehr gut. Jetzt kam ja ganz frisch nämlich die Black Cinema Box, also Collection Box 3 raus.
Oh, die dritte.
Mit Sheba Baby und okay. Pam Grier.
Na, da folgt doch bestimmt wieder was aus der Ecke, oder?
Vielleicht.
Vielleicht kommt da was. Mhm. Okay.
Cool.
So, dann Punkte. Oder Fragen?
Nö.
Keine Fragen.
Aus.
Weißt du, wie der bei dir noch gepunktet hat? Also wo der bei dir gelandet ist?
Nee, lange her? Ich war damals wirklich, wie gesagt, so Mitte der 2000er habe ich die in einer ziemlich kurzen Phase gesehen. Aber da sind die bei mir alle so um die 7, 7,5. So hätte ich die heute eingeordnet, gelandet.
Da rechnest du aber nicht die Dollar-Trilogie mit rein,
nee,
oder?
Nee, die
das
höher.
Das ist natürlich noch eine andere Liga.
Nee, okay. Ich meine jetzt wirklich die früheren Regiearbeiten von Clint Eastwood.
Ja, ich habe Pale Rider und der Texaner
zum Beispiel. Dirty Harry ist für mich auch ein
8-Punkte-Film,
wenn ich, ist auch schon Jahre her, also Minimum 8 Punkte.
Wieder sichten, ja.
Ach, na, das Kompromisslose hat sich ja so eingebrannt bei dem Film.
Ja, ist ja eigentlich, ist das die Rolle so im moderner Cop so. Im Grunde spielt er auch diese Gunslinger, die in seinen Western gespielt hat. Ist doch, doch nichts anderes, Dirty Harry, der Charakter. Ja, Punkte. IMDb 7,4. Metascore 69. Ist jetzt nicht die Welt, weißt du? Und Letterboxd 3,7, aber doch ganz gut unterwegs.
Okay. Ich sag, du bist bei 7,5 gelandet.
Das ist eine Punktlandung, die 7,5. Das ist richtig.
Sehr schön.
Uiuiuiui. Heißt das...
Gleichstand bei uns.
Heißt das, wir haben einen Unentschieden erreicht am Ende, oder
Sie?
Was? Ach du Scheiße. Ich wollte doch einen Punkt holen. Also? Wie lautet das Unentschieden?
Du hast minus 0,5 Punkte, Dave hat minus 0,5 Punkte.
0,5 zu 0,5. Ja. Merk dir das, wann du dieses Ergebnis in einer Episode mit Lee zusammen haben wirst? Niemals. Denn er erklärt so, dass man das unmöglich wissen kann. Und unmöglich tippen kann.
Ja.
Ja, hier haben wir 0,5, 0,5.
Wir lassen das Unmögliche hier bei uns in der Aufnahme Realität werden.
Richtig. Ein faires Unentschieden.
Ja.
Sehr schön.
Gratulation.
Handschlag. Ebenfalls. Gratulation gebe ich zurück. Ja. Und dann willst du noch, du bist auch nicht mit der Chronologie noch nicht ganz so vertraut, was jetzt die nächste. Also, die nächste, was ich dir sagen kann, ist, dass die nächste Bastard-Episode ist definitiv die nach unserer Episode kommt, wo wir mit bei waren.
Okay. Und du meinst Anteasern?
Ja, weißt du denn, was direkt danach kommt als Thema?
Bei den Bastards.
Also nach der Zombie-Episode.
Nach der Zombie-Episode kommt ein Brian Trenchard-Smith-Special.
Brian Trenchard-Smith, also wieder ein Director-Spotlight.
Ganz genau. Und wir werden einen Gast am Start haben, nämlich Hermann.
Hermann ist wieder da.
Mhm. Da freue ich mich schon sehr darauf. Aufnahme ist nächste Woche.
Sehr, sehr cool.
Ja.
Mensch.
Habt nämlich jetzt auch das erste Mal in meinem Leben BMX Bandits geguckt mit der blutjungen Nicole Kidman.
Ja, da habe ich auch vor 3-4 Jahren das erste Mal gesehen, weil es los war. Der ist auch komplett an mir vorbeigegangen.
Voll, Alter. Eigentlich voll der Teenie-Film für mich und meine Verhältnisse gewesen, ey.
Ja, klar.
Naja.
Aber lustig war es wieder.
Ja, war cool.
Den hier habe ich noch.
Dave is my friend.
Absolut, ja.
Geil. Gebe ich zurück.
Können wir versöhnlich auf jeden Fall hier aus der Episode aussteigen. Dave, my friend, danke fürs hier vorbeikommen und diesen Freitagsslot hier füllen. Und auch, ja, schöne Grüße an die. Nächstes Mal ist er wieder am Start in irgendeiner Kombo.
PCO.
Und PCO an alle anderen, natürlich auch an den Bastard-Kollegen Dennis.
Jawohl.
Und Gruß an die Supporterschaft, falls ihr auch wie Dennis und Dave, beide Bastarde, die Banausen supporten wollt. Guckt mal den Linktree bei Patreon und Steady rein. Da gibt es Auftragsfilme, da gibt es Tabelleneinsicht, da gibt es Losfilme. Und es gibt Sonderepisoden jeden Sonntag. Und einer von haben wir zum Beispiel auch mit Classic Dave aufgenommen. Die ist letzten Sonntag schon gescreent worden. Aber das wird nicht die letzte sein. Insofern, da kriegt ihr nochmal extra Stoff, zusätzliche Rezensionen. Und selbst wenn ihr es nicht schafft, alles zu hören, dann habt ihr zumindest die ganze Speisekarte, wo ihr rauspicken könnt, welche Filme oder welche Rezensionen von welchen Filmen oder Serien euch denn am meisten interessieren. Also die Kombination zwischen Tabelleneinsicht und Sonntagsepisoden, das ist sehr zu empfehlen.
Ja. Jo, sehr schön.
Hast du noch abschließende Worte, bevor wir komplett im Dunkeln sitzen?
Nö, nüscht. Nur Dank und ja, für den Spaß hier wie immer. Und Dank an euch alle draußen, dass ihr uns hört.
Ja,
von mir auch.
Dank für deinen Einsatz. Tschö.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.